Achtung, Achtung, dies ist eine wichtige Durchsage. Wir sind wieder da und haben eine wichtige Nachricht für euch. Heute war Alarmtag, auch bei uns Bestzeit-Podcast mit Philipp Flieger und Ralf Scholz.
Ja, war bei euch nicht, ne? Bei uns war eben Alarm. Ja, da summt und brummt alles Mögliche. Bei euch auch?
Oh ja, bei mir auch. Ich war kurz hier schon noch am Setup vorbereiten und hatte noch das Babyfon in der anderen Hand, weil unsere kleine Maus heute nicht in der Kita ist, weil sie nicht so gut geht, und hatte die eben zum Schlafen gelegt. Und auf einmal ging das da los. Ich dachte, Gottes Willen, was ist denn jetzt? Aber war natürlich nur ein Testalarm, Probealarm. Aber der hat auf jeden Fall funktioniert. Nicht nur am Handy, ich muss auch sagen, akustisch. Ich weiß nicht, wo hier die nächste Sirene da aufgebaut ist, aber war auf jeden Fall auch draußen sehr, sehr laut.
Also bei uns wurde zum ersten Mal, das haben sie irgendwie, ich hatte das gestern irgendwie schon gehört, weil ich hier immer dann Lokalradio laufen lasse, Radio Köln laufen lasse, wurde das Programm unterbrochen. Also mitten im Song kam dann so, wie soll ich es nennen, eine relativ geradeaus aus einem schlechten Mikro gesteuerte: Achtung, hier spricht die Feuerwehr. Das ist eine landesweite Alarmübung. Fertig, mehr nicht. Und dann ging das Programm weiter. Und irgendwann, 20 Minuten später, die Übung ist beendet. Und wir wollen wieder weiter. Da denkst du auch, Leute, vielleicht mal zwei Sätze. Ja, aber nein. Warum soll man lange rumlabern, wenn man es auch schnell haben kann? Ne? Also erstmal haben wir heute einen super Gast.
Ja.
Ja. Dann werden wir mal rausfinden, wie geil es ist, wenn man stundenlang Rad fährt, wenn man sehr, sehr schnell laufen gehen möchte. Und kann vor allen Dingen, wenn man es vor allen Dingen auch kann. Und dann haben wir, ja, wie soll ich sagen, ein Frühjahrsgoodie für euch. Wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen, aber nehmt euch mal zu Pfingsten nichts vor.
Das ist ein guter Teaser schon mal, würde ich sagen, Ralf. Weil das Ding ist, Felix wird uns auf die Finger klopfen wahrscheinlich, wenn er in die Folge reinhört, falls er reinhört oder ihr ihm schreibt, weil so richtig spruchreif ist es noch nicht. Weil wir haben das noch nicht jetzt, es ist noch nicht buchbar, aber das ist in den finalen Phasen sozusagen. Es ist jetzt relativ konkret, dass wir nach, ja dann bald 4 Jahren, es jetzt doch geschafft haben, mal ein Bestzeit-Running-Camp, Laufcamp, wie auch immer man das nennen möchte, auf die Beine zu stellen, wie wir finden, in einem coolen Setup. Da auch Props an die Community hier, ohne die geht das nicht, denn wir haben natürlich ja auch tatkräftige Hilfe und Unterstützung hier erlangt, das umzusetzen. Und könnte sein, dass wir nächste Woche da vielleicht hier das ganz offiziell machen können. Aber ja, Ralf hat schon gesagt, Pfingsten ist so ein Zeitraum, wo man sich vielleicht noch nicht zu viel vornehmen sollte. Und wir würden uns freuen, wenn das klappt und da viele von euch natürlich treffen können.
Ja, und noch so als kleine Herantastung, was den Ort angeht, ne? Also es ist eine Gegend, wo Philipp sich ganz gut auskennt, selber schon gelaufen ist, in mehrfacher Hinsicht, wo ich mich noch besserer auskenne. Und es ist nicht Regensburg und es ist nicht Köln. So, jetzt und jetzt.
Und ihr. Felix fast zu Hause ist. Jetzt haben wir jetzt aber wirklich, also hier werden wir mit dem Zaunfall hier gebracht. könnt ihr euch jetzt bis zur nächsten Woche versuchen, an diesem Rätsel zu probieren und uns dann zu schreiben, wo das Ganze womöglich stattfinden wird. Wir würden uns freuen, wenn das klappt. Das ist jetzt wirklich über, ich glaube, wir waren letztes Jahr eigentlich schon mal ziemlich weit und haben es wieder komplett verworfen, weil irgendwie terminlich das ja bei beiden von uns, in dem Fall jetzt Ralf und mir, auch nicht immer so komplett einfach ist. Dann war immer eine Frage, geografisch, was kann man den Leuten zumuten? Wir wollten jetzt auch keine Himmelsrichtung irgendwie benachteiligen sozusagen. Und am Ende des Tages hat das jetzt fast ein Jahr gedauert, bis wir jetzt mal so weit sind. Und würden uns freuen, wenn das Ganze funktioniert. Hängt natürlich auch von der Buchungslage ab, das sagen wir ganz ehrlich. Also wir brauchen natürlich einen gewissen Schnitt an Personen, damit das überhaupt abbildbar ist. Aber wir lassen uns einfach mal überraschen. Und
Wir können eins sagen, ab 100 Personen wird das Los entscheiden müssen.
Wir machen so ein richtiges Massen-Event draus.
Also wir sind auf jeden Fall jetzt schon schwer begeistert von den Ideen, die wir haben. Wir haben im Moment vielleicht noch ein paar zu viele Ideen für die Zeit, die uns zur Verfügung steht.
Genau, für die kurze Zeit.
Aber wir haben ein paar ganz schicke Ideen, finde ich. Ja, also ich habe da total Lust drauf. Ja, und das wird sich dann, glaube ich, bei euch auch relativ schnell einstellen, wenn ihr das konkrete Programm lest und so weiter. Achtet auf unsere Insta, und Social-Kanäle und dann werdet ihr sicher in den nächsten Tagen ein bisschen konkreter.
Wir müssen vielleicht finden, noch anfügen, ne? Dass das natürlich kein Massenevent wird, sondern wir haben jetzt mal gesagt, bei 50 würden wir 50 Personen. Und wir haben ja, wir wissen, wie viele Leute hier zuhören. Jetzt wird nicht jeder da Bock drauf haben, aber nichtsdestotrotz, wir wollen das jetzt irgendwie, für uns war es so ein bisschen die Krux zu überlegen, was, ab wann ist es eine 0 auf 0 Nummer und ab wo wird es auch zu unpersönlich. Also lieber sagen wir, hey, das wird gut angenommen und dann machen wir es gerne mal wieder oder vielleicht auch mehrmalig an verschiedenen Orten im Jahr zukünftig. Das ist natürlich ein denkbares Szenario. Aber wir haben gesagt, also wir limitieren das jetzt erstmal bei 50 Plätzen, weil wir sonst, glaube ich, der ganzen Sache nicht gerecht werden können. Wir wollen jetzt nicht die Leute hier mit einem Handshake durchschleusen, sondern wir wollen die Leute auch über das Wochenende gut kennenlernen und dementsprechend mehr als 50 haben wir uns jetzt nicht vorstellen können, dass das dann noch funktioniert. Von dem her ist das die Obergrenze, ne? Also first come, first serve. Wir werden das, denke ich mal, nächste Woche dann irgendwie ganz offiziell machen können und dann wird das buchbar sein und ja, wenn 50 Leute gebucht haben, dann ist halt voll. Und dann müssen wir gucken, ob uns das dann Spaß gemacht hat. Nein, davon bin ich überzeugt, dass es uns Spaß macht. Ob es den Leuten Spaß macht, das ist die entscheidendere Frage, wie die rausgehen aus so einem Wochenende. Und wenn die sagen, hey, es war cool, hat Spaß gemacht, dann können wir uns womöglich schon überlegen, dass wir das vielleicht auch mehrfach anbieten, je nachdem, wie wir das dann auch immer vor Ort hinkriegen. Ne? Wenn du einmal so ein Setup hast jetzt, vielleicht für die Zukunft, dann kann man da sicherlich drauf zurückgreifen. Aber wir würden das natürlich gerne dann auch in anderen Regionen versuchen zu etablieren.
Genau, und mit genauso viel Begeisterung für unser kleines Projekt, kleines mittelgroßes Projekt, ja, gehen wir auch zu unserem ersten Partner für heute, ja, zu FeelsLike. Haben wir euch letzte Woche ja schon das ein oder andere Produkt vorgestellt. Heute Fokus auf Repair Complex. Es ist für alle, die Probleme haben, ja, Läuferinnen und Läufer ja sowieso, noch mehr Triathletinnen und Triathleten, ja. Druckstellen, leichte Verletzungen, die man sich zugezogen hat, trockene Haut, Schürfwunden etc. pp. Wem sage ich das? Ja, wer hat das nicht schon mal im Laufe seines Sporttreibens? Aber unser Partner FeelsLike hat da eine super Lösung für.
Ja, also ich habe ja letzte Woche schon über das Muscle-Komplex gesprochen und hatte ja letzte Woche auch wirklich massive Probleme mit meinem Nacken. Da hat der Physiobesuch sicherlich geholfen, um mal die groben Baustellen zu beseitigen. Aber ich habe natürlich auch sehr konsequent und mehrmals täglich das Muscle-Komplex von FeelsLike angewendet. Mir geht's vom Nacken heute wieder richtig gut, habe am Montag auch eine sehr gute Kraftsession machen können, auch viel über Kopf trainieren können, habe tatsächlich Klimmzüge mehrere Sätze gemacht und das war wieder voll belastbar. Also insofern, das ist auf jeden Fall für mich ein absoluter Gamechanger. Und natürlich hat FeelsLike mehrere Produkte. Ralf hat schon gesagt, es gibt noch zwei weitere. Wir kommen heute zum Repair-Komplex. Und ich glaube, jeder, der läuft und wahrscheinlich auch die Triathleten, Radfahrer etc., haben ja ab und an mal mit Hautirritationen, mit Druckstellen, vielleicht auch mit Blasen zu kämpfen, je nachdem, was man vielleicht für Einheiten oder Umfänge absolviert. Und da ist natürlich, also ich glaube, das kennt jeder, wenn du eine Blase hast an irgendeiner Stelle an der Ferse oder an irgendeinem Zehen, das nervt halt hart. Du willst ja dein Training nicht unterbrechen, aber so richtig rund laufen kann man teilweise halt auch nicht. Und dementsprechend alles, was natürlich hilft, das möglichst schnell in den Griff zu bekommen, dass das abheilt, ist natürlich Gold wert. Und das trifft eben auf das Repair-Komplex von FeelsLike zu. Das wird einfach aufgetragen, spendet Feuchtigkeit, mindert Juckreiz, lockert übrigens auch verhärtetes Narbengewebe. Also falls jemand von euch in der unschönen Situation ist, dass er sich kürzlich operieren lassen musste, auch absolute Empfehlung. Hätte ich früher mal brauchen können nach meinen OPs. Das hat sich vor allem am Knie relativ lange nicht so geil angefühlt bei mir. Und ja, das Ganze findet ihr natürlich in dem Link in unseren Shownotes, beziehungsweise ich lese dir natürlich auch gerne einmal vor. Das wäre feelslike.sport/discount/bestzeit und ihr klickt einfach in den Shownotes in eurem Podcast-Player auf den besagten Link oder ihr geht direkt auf feelslike.sport und gebt beim Warenkorb dann den Code bestzeit, einfach alles groß geschrieben ein. Herzensempfehlung von uns, schlagt da gerne zu und schreibt uns, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, aber ich bin mir sehr sicher, ich weiß, was da für Rückmeldungen kommen werden.
Ja, und jetzt kommt ein kürzerer Block, ja, was soll ich sagen, das ist nicht gerade der Werbeblock, sondern der kürzere Block handelt von unseren sportlichen Aktivitäten in dieser Woche. Also ich war ja in ein paar Tage in Leipzig, um da Wintersport noch zu Ende zu bringen für diese Saison. Hab da tatsächlich noch ein bisschen Sport einbauen können, also ein bisschen Indoor-Rad gefahren und ein bisschen gelaufen, aber immer noch Piano, weil die Hüfte ist immer noch nicht so 100 Pro. Ja, und seitdem relativ wenig. Einmal Physio mit so einem Induktionsgerät, das richtig geil ist. Tak-Tak nennen die das, weil es den Sound macht. Ich habe letzte Woche, glaube ich, schon erzählt, ne?
Ja.
Also war jetzt wieder. Ach so, ich habe meinen Test gemacht. Richtig. Ja, die kleinen Probleme, die ich ja hatte bei Ausbelastungen, sind zum Glück weg, ne? Das war ja so eine, ja doch irgendwie Post-Covid-Geschichte ein bisschen. Das ist zum Glück weg. Und die gute Nachricht ist es weg. Die schlechte Nachricht, jetzt kann ich mir richtig wehtun im Training.
Es gibt keine Ausreden mehr sozusagen, dass man sich
Nee, keine
zurückhalten
Ausreden
soll.
mehr. Ja. Ja, so ähnlich ist es bei dir auch,
So
ne?
ähnlich ist bei mir auch. Das ist echt ein bisschen das Feeling vom Regen in die Traufe aktuell. Ich weiß auch nicht, worum gerade der Wurm drin ist. Also wie gesagt, Nacken ging dann doch nach der Behandlung letzte Woche und konsequentem Einschmieren mit Feels Like Muscle Complex ging das sehr, sehr gut wieder weg. Konnte dann am Wochenende, konnte laufen, war Montag eben für Krafttraining wieder im Gym, war alles cool. Haben aber auch schon in den letzten Tagen ja dann mitbekommen, dass irgendwo in der Kita irgendwas wieder rumgeht und dann kannst du halt schon fast die Tage abzählen, dass irgendwie das dann auch mal so ein bisschen nach Hause schwappt. In dem Fall hat es dann mich erwischt, hatte dann Montagabend, Dienstag und bis Mittwoch Fieber, habe ich echt selten, aber war dann auch echt nicht so vital, kennt man ja, wenn man Fieber hat, man ist einfach irgendwo sehr beeinträchtigt. Mir geht's jetzt wieder gut, dafür hat es eben unsere Kleine, deswegen heute alles auch ein bisschen improvisierter Aufnahmezeitraum bei uns heute. Wirklich eine Last-Minute-Geschichte. Und dementsprechend, ja, vernünftig natürlich, wenn man gerade akut an einem Infekt laboriert, auf keinen Fall trainieren. Das macht es nicht besser, im Gegenteil, damit schadet ihr euch nur. Ich weiß, das ist immer schwierig, wenn man sich auch auf ein großes Ziel vorbereitet. Das ist bei mir jetzt ein bisschen entspannter in der jetzigen Situation. Ob ich jetzt meine Klimmzüge früher oder später schaffe, das ist jetzt nicht so entscheidend. Da habe ich jetzt keinen zeitlichen Druck, aber klar, für
Na gut,
diejenigen.
Moment, Moment, Moment. Da reden wir schon von ernsthaften sportlichen
Ja,
Challenges,
das
ne?
stimmt schon. Also,
Das mal nicht so
nee,
runterspielen, ne?
also es ist schon, wir gehen da, also gerade im Kraftraum gehen wir auf jeden Fall schon an die Limits. Ich war Montag schon, also ist für mich ein neues Gefühl, muss ich sagen. Man kennt das sonst so, dass halt dieses Thema Laktat, Übelkeit, dass die Beine brennen, das kennt man alles von früher. Aber dass du quasi nach deinem Training jetzt rausgehst und der ganze Oberkörper ist so ein bisschen und die Unterarme und alles und die Hände vor allem sind so am Zittern, das ist neu für mich auf jeden Fall. Und gerade vor allem die Hände, ich konnte wirklich den gesamten, ich war Montag früh um 8:30 Uhr direkt trainieren und den restlichen Montag konnte ich nicht viel, ich konnte nicht viel greifen, muss ich sagen, weil auch wir hatten dann noch mit so einem. Ja, jetzt muss ich mich schimpfen lassen von Andi. Wie heißt das? Es gibt für Kreuzheben auch so ein fancy, so ein Rack, wo du drin stehst, weißt du? Du kannst natürlich entweder mit einer olympischen Stange vorne oder das haben wir jetzt mal ausprobiert, weil wir damit auch rumgehen wollten. Quasi wie Farmers Walk, wir haben jetzt zwei Kettlebells, wir hatten gesagt,
Ja,
wir probieren das.
in der Fußgängerzone,
Ja,
ne?
so ähnlich. Ich habe leider nicht so weit. Ich hab's nicht bis ins Treppenhaus geschafft, leider. Weil er meinte halt, so 70 Kilo kannst du schon, wenn du 70 Kilo wiegst. Ja, das ging halt bis zum Spiegel und zurück. Das waren vielleicht so 20 Meter. Und dann habe ich gedacht, mir zerreißt einfach meine Hand. Das ist nicht, dass die Beine das nicht können, aber es ist einfach ungewohnt, dass man halt, ja, als Läufer in der Vergangenheit die Hände jetzt nicht so stark beansprucht hat. Und das war eine super Einheit. Bin wirklich so mit zitternden Armen rausgegangen. Hat sich geil angefühlt. Aber ja, dann leider die Nachbereitung nicht so, wie man das halt gerne hätte. Aber ist halt so. Mir haben sehr viele Leute geschrieben, dass sie eben, was das Schlafen anbelangt, klar, die Nächte sind dann natürlich auch nicht so super aktuell, aber dass sie das sehr mitfühlen und das halt die Phase ist mit Kids, die halt klein sind, das ist ganz normal. Und ich bin in dem Punkt wirklich so froh, dass ich inzwischen nicht mehr auf Gedeih und Verderb unter leistungssportlichen Bedingungen ab Tag X abliefern muss, weil ich glaube, das wäre, oh, das wird schon meine Lebensqualität einschränken, glaube ich. Weil am Ende ist es halt so, natürlich war die Nacht heute nicht geil. Ich glaube, ich habe 3 Stunden gepennt und war mehr wach, als dass ich geschlafen habe. Aber man will ja dann irgendwie auch für sein Kind da sein. Und da eben heute Barbara einen wichtigen Termin im Büro hatte, habe ich das heute natürlich übernommen. Bin ja frisch regeneriert gewesen, sozusagen. Und von dem her, ja, ist das halt, wie es ist aktuell. Mal gucken. Ich bin guter Dinge, dass ich, was haben wir heute? Heute ist Donnerstag. Naja, haben wir noch das ganze Wochenende vor uns. Ich glaube, da kann man noch einiges machen.
Ja, da kann man ja auch stundenlang, ne? Das werden wir mit unserem Gast nachher noch besprechen, was man alles so machen kann an 3 bis 4 Tagen.
Ja.
Eine Menge, kann ich euch jetzt schon sagen. Ja, und wenn ihr ein bisschen Zeit habt, dann empfehlen wir euch unseren neuen Partner und unseren nächsten Partner. Da geht es mal um was ganz anderes.
Ja, wir machen heute Werbung für ein Partnerformat im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich für einen anderen Podcast. Und ich könnte mir vorstellen, die Triathlon- oder Ausdauersportaffinen Zuhörer hier haben vielleicht sogar schon davon mitbekommen. Es geht um Power Brains, das Sporternährungsquiz, powered by Powerbar. Und da geht es eben ganz viel um Ernährungsmythen und sehr spannende Gäste. Da solltet ihr auf jeden Fall mal reinhören.
So Leute, dann kommen wir zu unserem neuen Kooperationspartner. Jetzt müsst ihr ein bisschen aufpassen, weil es geht um Power Brains, das Sporternährungsquiz, powered by Powerbar. Ja Leute, das ist meine Ansammlung von Power auf jeden Fall. Das Ganze ist ein Ernährungspodcast, der sich auch um Sport dreht. Und da werdet ihr den ein oder anderen Promi wiedererkennen, den wir schon mal gehört haben. Aber da lohnt es sich nochmal reinzuhören, zum Beispiel Joey Kelly oder Jonas Deichmann oder Sebastian Kienle. Ja, vielleicht auch mal Imke Salander zuhören, denn es geht um wesentliche Fragen, nicht nur des Lebens, sondern natürlich auch für Sportler.
Ja, und in diesem ultimativen Workout sozusagen für euren Kopf bringt Quizmaster Daniel Herzog die Gehirnzellen erfolgreicher Athletinnen und Athleten zum Glühen. Von Fragen rund um Sporternährung bis hin zu persönlichen Insidern bei Power Brands wird den Gästen ordentlich auf den Zahn gefühlt und euch natürlich auch, denn ihr könnt euer eigenes Wissen rund um Ernährung und Sporternährungshacks mal so richtig auf den Prüfstand stellen. Ja, und spannende Ernährungsfakten und Wissensbooster verpassen nicht nur eurem Kopf sozusagen ein Upgrade, also unbedingt einschalten. Den Link direkt zum Podcast Power Brains findet ihr bei uns natürlich wie gewohnt in den Shownotes.
Also ihr seht, wir haben immer mal wieder was Neues für euch im Petto. Ja, das Podcast-Game wird ja durchaus auch immer vielfältiger und immer spannender. Und wir schauen nochmal auf die letzte Woche. Ist natürlich gerade so ein bisschen so eine Laufphase. Ne? Also zu Deutsch, alle trainieren wie die Geistesgestörten. Ja, die Trainingslager sind schon unterwegs oder sind gerade dabei, die Koffer zu packen. Ja, ich habe jetzt festgestellt, ich habe auch nur noch 8 Tage, dann fahre ich schon.
Wo fährst du hin?
Zwei Wochen Fuerte.
Das klingt nicht verkehrt auf jeden Fall. Nee. Sonne und voller Fokus auf Essen, Schlafen, Trainieren. Ein Träumchen.
Absolut, ja. Und jetzt habe ich auch gesehen, da sind ein paar sehr nette Menschen noch dabei. Also da habe ich richtig Lust drauf. Ne? Unter anderem Franz Löschke, Moritz Clavell, Daniel Unger ist der Leiter des Camps. Also das wird sicher.
Da fällt mir spontan ein, ich bin auch nicht mehr so lange hier. Jetzt, wo du es gerade sagst, ich gucke gerade kurz den Kalender. Ich bin nächste Woche auch unterwegs, allerdings nicht für 2 Wochen, leider nur für eine knappe Woche. Ich bin in Kenia.
Ja, kannst mal sehen.
Spontan fällt mir das mal ein.
Jetzt ist ihm rausgerutscht. Comeback, so Mist.
Da müssen wir tatsächlich dann gucken, wie wir es mit unserer Aufnahme machen. Das wird eine kleine Herausforderung wahrscheinlich, aber das werden wir schon hinbekommen. Vielleicht habe ich einen Special Guest dabei, mit dem ich diese Reise antrete, der vielleicht von seinen ersten Eindrücken von Laufen auf staubigen Straßen auf 2400 Meter Höhe mit kenianischen Topathleten berichten kann. Mal gucken.
Ja, du siehst auf jeden Fall, ne, ihr merkt, ja, wir sind voll in the zone, ja, und wenn es uns nicht zerreißt in der einen oder anderen Form, ja, dann sind wir wirklich in den nächsten Wochen sehr aktiv. Auf jeden Fall sehr aktiv, das ist ja klar. Ja, kurzer Blick aufs letzte Wochenende. Ein alter Bekannter von dir, ja, hat ja mal richtig abgeliefert, ja, und lässt dir noch alle Optionen, ja, für ein Comeback, ja, weil der ist nämlich Ü40 und der hat mal, Marathon Ü40 in 205, was war das? 01, glaube ich. Ja. Ey, come on, das ist schon krass, ne?
Da hat nicht viel gefehlt, dass er sich beinahe seinen eigenen Masters-Weltrekord wieder zurückgeholt hat. Ich glaube, Bekele war doch in Barcelona, in Valencia letzten Dezember, ja, noch, genau, drunter. Ich glaube,
04 irgendwas, hoch, ja, oder sowas. 04 irgendwas, genau, ja. Also wir reden über Tadesse Abraham, ja. Wo habt ihr euch noch eigentlich nochmal kennengelernt? Ihr kennt euch lange schon, ne?
Olympische Spiele 2016. Okay. Mhm. Ralf, du kannst kurz weiterreden. Ich hole, das könnt ihr leider zu Hause nicht sehen, aber ich hole kurz was von meinem Schrank hier hinter mir. Einen Augenblick kurz.
Ja, Barcelona gehört ja irgendwie noch nicht so zu den ganz großen Marathon-Geschichten, aber tatsächlich ist das ein sehr, sehr schöner Marathon. Ja. Philipp hat jetzt das Foto geholt, ja, und was soll ich sagen? Er sieht ein bisschen zerstört aus auf dem Foto und Tadesse hilft ihm. Hat er dich über die Ziellinie gezogen oder wie war das da?
So ähnlich. Also wir haben uns unmittelbar, vor den Olympischen Spielen kennengelernt in der Adidas Hospitality. Damals war Tade eben auch noch bei Adidas und wir waren beide Und auch Christian Kreinbühl damals, auch als Schweizer Marathonläufer mit dabei, eben, ich glaube, am Tag oder zwei Tage vorher eingeladen. Und so haben wir uns das erste Mal halt persönlich kennengelernt. Klar, habe ich ihn natürlich schon gekannt, aber da haben wir uns persönlich kennengelernt und auf Anhieb sehr gut verstanden. Und das war die Szene, er ist ja in Rio auch, der war ja in Rio schon damals ziemlich gut, ich überlege gerade, Sechster oder Siebter, glaube ich, war der. Und ich war dann natürlich total am Struggeln und Kreislauf war auch schon etwas angezählt und ich habe es dann über die Ziellinie quasi geschafft und bin aber dann auch halt vor Erschöpfung quasi erstmal auf die Knie runter und Tade war halt zufällig einer, der da direkt daneben stand und der ist direkt zu mir hin und hat mich dann hochgezogen und beglückwünscht und hey, bist du olympischen Marathon gelaufen und ist ja selber gerade Siebter geworden, das muss ich mir mal vorstellen. Also ist ein sehr, sehr bodenständiger und einfach ein super Typ. Und ab da haben wir natürlich dann uns häufiger gesehen, sowohl bei Rennen, in Trainingslagern auch zusammen trainiert. Ist ein klasse Typ. Ich werde auch nicht vergessen, er hatte mir damals die Schweizer Weihnachts- und Silvesterläufe mal empfohlen. Und ich bin dann auch mal auf seine Empfehlung, kann ich euch empfehlen, absoluter Geheimtipp. Es sind keine vermessenen Strecken in aller Regel, aber zum Beispiel Corrida Bouloise heißt das. Das ist in Bühl. In Teil der französischsprachigen Schweiz. Und das ist ein Lauf auf einer kleinen Runde. Ich glaube, das waren 8 Kilometer auf so einer Kilometerrunde. Oft exzellent besetzt, also auch mit kenianischen Top-Leuten. Und da war auch damals schon Julian Wanders dabei und Tade und so weiter. Und war klasse, war richtig geil. Der Sieger bekommt dort traditionell und übrigens auch die Siegerin einen Bullen. Einen echten Bullen, mit dem du dann, weiß ich nicht, kannst dein Flugzeug einladen und mit nach wo auch immer hinnehmen. Also es ist wirklich so, dass du den da, der steht dann da im Ziel und den kriegst du direkt überreicht. Das ist irgendwie so eine Tradition. Ich weiß nicht, ob die da irgendwie untergebracht werden bis zum nächsten Jahr. Aber
das wollte ich sagen, und was passiert dann mit meinem Vorgarten, wenn ich den da hinstelle? Genau,
also ich weiß nicht in der Verlegenheit, dass ich damals den gewonnen hätte. Ich glaube, ich war irgendwie in den Top 10, aber ich glaube, Julian Wanders hat damals, als ich da war, das war glaube ich sogar 2016 dann danach, hat ihn dann gewonnen. Und genau, also super Typ, freut mich für ihn wahnsinnig, der jetzt wirklich so den zweiten Frühling in seiner Karriere hat und das mit 41, also gigantisch, hat er schon letztes Jahr oder vorletztes Jahr auch in Zürich schon mal damals seinen eigenen Schweizer Rekord deutlich verbessert, dann in Berlin noch einen draufgelegt. Und jetzt in Barcelona gewonnen, also auch einen Marathon zu gewinnen von so einer Güteklasse, ist ja schon mal ein absolutes Brett. Insofern ganz offiziell von uns hier vom Bestzeit-Podcast, lieber Tade, herzlichen Glückwunsch, mach weiter so, wir zählen auf dich noch in den nächsten 10 Jahren.
Ja, und da ist uns dann noch ein anderer Name aufgefallen, so ähnlich wie uns ja unser heutiger Gast Jonas Hofmann halt auch aufgefallen ist beim Durchscrollen der Ergebnisliste von den deutschen 10-Kilometer-Meisterschaften. Da ist Ralf Ulmer auch gestartet und hat zum ersten Mal die 30 Minuten geknackt. Und der ist eben auch in Barcelona gelaufen und war, glaube ich, 13., wenn ich das richtig weiß. Das ist auch eine starke Leistung. Und zwar bei seinem ersten Marathon, 2:19:55, der hatte sich tatsächlich einen Neujahrsvorsatz gegeben, mehr laufen. Ja, also das waren ziemlich genau 8 Wochen bis zu dem Ding am vergangenen Wochenende und sein Ziel war unter 2:30 und dann läufst du in deinem ersten Marathon mal eben eine 2:19:55. Der Ralf Ulmer kommt vom LC Euskirchen, also hier in der Region, eigentlich eher auf den kürzeren Strecken unterwegs gewesen, also sowas wie 5 und 10 Kilometer. Das ist jedenfalls so das, was ich bei ihm in der Vita so sehe. Aber einfach mal nach Barcelona fahren und mal unter 2:20 einsteigen.
Ne? Also ich habe gerade noch
der nächste, den wir mal angucken.
Ja, ne? Ich habe einen Blick geworfen natürlich in die World Athletics Datenbank. Er ist sogar 12. geworden in Barcelona. Mhm. Die Zeit ist natürlich trotzdem, also für den ersten Marathon schon
mal sehr beeindruckend. Aber da muss es eine Correction gegeben haben, weil auf der offiziellen Startliste steht er als 13. drauf.
Ha. Interessant, vielleicht wurde noch jemand disqualifiziert oder irgendwie
unregelmäßig abgekürzt.
Auch denkbar, nicht, dass es das nicht schon gegeben hätte. Stichwort Mexico City, da waren es ja eher ein paar tausend Leute, die das damals gemacht haben. Was ich aber auch hier rauslese bei den Results des Jahres sozusagen, ist er nämlich schon an einem Rennen teilgenommen, an einem ja, internationalen Start, möchte ich mal sagen. Nämlich beim belgischen Cross-Cup in Hannut. Und das lässt für mich die Schlussfolgerung zu, dass ein harter Hund ist. Weil wer beim belgischen Cross-Cup freiwillig teilnimmt, der muss Bock auf Schmerzen haben und Bock auf starke Konkurrenz. Also,
was? Warst du da
mal? Ich bin da schon mal gelaufen. Allerdings nicht in Hannut, sondern in Rosselaer. Das war ein in vielfacher Hinsicht absolut erhellendes Erlebnis, wie man Crosslauf zelebrieren kann. Das habe ich nicht für möglich gehalten. Die sind da, Live-Übertragung, mit einem Quad vorne weggefahren. Es war einer der tiefsten Untergründe, auf denen ich schon mal Cross gelaufen bin. Ich weiß nicht, ob das einfach aufgrund der normalen Witterungsbedingungen der Fall war oder ob das extra noch so gemacht wurde. Also es war eigentlich egal, welche Nägel du drin hattest, weil du hast keinen Grip gehabt. Und was mich aber vor allem begeistert hat, was für Zuschauermassen sich bei wirklich bescheidenem Wetter dahin begeben haben. Familien mit Kindern, alle von Kopf bis Fuß, Regenmantel, Gummistiefel. Es war Kirmes-Flair. Es gab überall Stände mit Popcorn, mit Würstchen, mit Bier. Und die standen an der ganzen Strecke. Und das war absolutes Highlight. Also deswegen, geile Stimmung. Sehr harte Strecken und überragende Konkurrenz, natürlich auch aus dem Ausland, aus Afrika. Wenn man sich dem so stellt, dann lässt es auf jeden Fall mal für Kämpferqualitäten darauf zurückschließen.
Ja, was ja spannend daran ist, die Belgier lieben das ja, ne? So mit richtig hart und Matsche und so. Das ist ja jetzt gerade auch die Zeit der belgischen Frühjahrsklassiker im Radsport. Und da ist es genauso, ne? Also Kopfsteinpflaster und Matsche und so weiter. Ja, gestern war tatsächlich das erste Rennen, da war so ein Halbklassiker am Wochenende des Mailand San Remo. Das ist natürlich dann völlig überraschend woanders, aber damit gehen dann die großen Klassiker so richtig in die entscheidende Phase. Danach kommen dann aber so ein paar belgische Rennen und da ist es auch immer so, ja? Wahnsinnig viele Leute und man liebt es da hart, ja, im Sport, ja? Hart, härter. Belgien.
Absolut, absolut. Der Wind kann gerne, also die Bäume können gerne waagrecht stehen und dann ist das genau das richtige Wetter, um rauszugehen und Sport zu treiben. Also das hat mich sehr nachhaltig beeindruckt und habe mir natürlich damals auch die weiteren Stationen zumindest mal angeschaut. Da gehört, ich glaube, auch Brüssel ein Rennen dazu, Hannut, Rosselaer und ich glaube noch irgendwas. Also wenn es das noch so in der Konstellation gibt, das ist bei mir natürlich jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Aber ja. Großartig, großartig. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Wenn das jetzt der erste Marathon erst war, dann ist da ja womöglich noch mit einigem zu rechnen.
Ja, absolut. Ne? Wochenenden, irgendwas, was auf dem Plan steht, ich habe es gar nicht so auf dem Schirm.
Es ist, wenn mich nicht alles täuscht, gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, der Lissabon-Halbmarathon, denn mein guter Freund Amanal Petros hatte mir gesagt, dass er dort starten wird und ich hatte im Hinterkopf irgendwie, dass das jetzt wäre. Ja, hier, 17. März, liege ich nicht falsch, denn den werde ich natürlich in Kenia treffen. Der fliegt nämlich nach Lissabon wieder zurück nach Kenia, um die weitere Vorbereitung zum Hannover-Marathon für ihn da unter optimalen Bedingungen zu gestalten. Und das ist auch der einzige Start, den er, glaube ich, in diese Vorbereitung einbaut. Lissabon ist ja durchaus auch eine, ja, ich würde mal sagen, sehr veritable, sehr bekannte, sehr etablierte Strecke. War früher mal Weltrekordstrecke. Inzwischen ist es das nicht mehr. Aber da sind normalerweise natürlich auch immer absolute Top-Leute dabei. Und für schnelle Zeiten ist da garantiert. Ich bin sehr gespannt auf Amanals Ergebnis. Ist immer ein bisschen so, ne, aus dem vollen Marathontraining immer ein bisschen risky. Da darf man vielleicht auch manchmal nicht zu viel erwarten. Auf der anderen Seite, mit der Form von Berlin, falls er die dieses Frühjahr auch erreichen kann, würde ich jetzt mal eine Zeit um die 60 oder drunter jetzt nicht grundlegend ausschließen. Ja, muss man ja mit einer 204, ne? Also ich meine, wo soll es herkommen?
Du hast ja vollkommen recht. Ja, und wir kommen jetzt gleich ja zu unserem Gast. Der ist gar nicht so viel langsamer unterwegs gewesen bei seinem letzten Halbmarathon. Und das ist nicht ganz so eine einfache Strecke, die er da gelaufen ist. Da kommen wir gleich zu. Vorher aber wollen wir euch nochmal nahelegen, ey Leute, ja, denkt immer dran, schlafen ist number one. Ja? Ernährung ist number two. Und wenn es nicht hinhaut und ihr schlaflose Nächte habt, warum auch immer, als Jungvater, als ausgeschlafene Mutter, wie auch immer, I don't know, oder Stress habt, in welcher Form auch immer, positiven wie negativen, kann man ja alles haben, oder zu viel Sport macht und nicht gescheit zum Essen kommt, ja, denkt dran, unser langjähriger Partner AG1 hat zumindest eine Unterstützung, die euch wirklich in vielerlei Hinsicht weiterhelfen kann.
Ja, so sieht's aus. Ich schiebe es darauf, dass ich schnell wieder mich erholen konnte, dass zumindest die entsprechenden Vitamine und Nährstoffe verfügbar waren. Ja, manchmal kommt man nicht umhin, dass es einen erwischt, aber es geht dann auch darum, so schnell wie möglich wieder gesund und fit zu sein. Und AG1 ist da natürlich eine hervorragende Unterstützung für euer Immunsystem, auch für euren Energiestoffwechsel, der natürlich dann auch für die Regeneration verantwortlich ist. Absolute Empfehlung. Ihr wisst, es ist ein All-in-One-Produkt für euch, das alles vereint, was euer Körper braucht, wenn ihr eben einen aktiven Lebensstil führt. Das kann natürlich beruflicher Natur sein, das kann anderweitig stressbedingt sein, das kann aber auch vor allem durch Sport natürlich sein. Da fordert ihr euren Körper natürlich extrem und dementsprechend ist AG1 bei mir schon seit über 2,5 Jahren tägliche Routine. Und bei vielen von euch wissen wir das ja auch, die sich da jetzt auch Unterstützung geholt haben. Ja, AG1 ist eben eine wissenschaftlich basierte Mischung, hochwertige Inhaltsstoffe in Pulverform, Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Antioxidantien und ein Pilzkomplex sowie mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln. Fun Fact, das ist übrigens auch der Grund, weshalb AG1 von Zeit zu Zeit immer ein bisschen anders schmecken kann. Hatte ich neulich erst eine Frage, wo mir jemand geschrieben hatte, kann das sein, dass das irgendwie, dass sie was am Geschmack gemacht haben? Dann kann ich sagen, nicht willentlich, aber da die Zutaten eben aus natürlichen Lebensmitteln kommen, kann sich das natürlich schon ein bisschen leicht variieren. Und das einfach für euch noch vielleicht als Erklärung. Ihr könnt über den Link drinkag1.com/bestzeit von gewissen Vorteilen profitieren, wenn ihr da bestellt, nämlich ein Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 sowie 5 praktische Travel Packs. Die gibt's für euch on top for free und die haben eben auch noch einen Wert von 41 Euro. Also informiert euch, schaut euch das alles an, drinkag1.com/bestzeit oder einfach auf den Link in unseren Shownotes klicken.
Ja, das ist immer das Problem, ne? Wenn man AG1 zum Beispiel mit einer Saftflasche aus dem Kühlschrank peppt und dann doch die Wodkaflasche hat, das schmeckt halt einfach dann anders. Das ist ja so, ne? Nachts wieder am Kühlschrank, ne? Die weltberühmte Serie Nachts am Kühlschrank. Ne? Nochmal schnell ein bisschen nachladen, ne?
Ja.
Das ist herrlich.
Ja.
So, dann wartet jetzt auch schon unser Gast auf euch und uns. Ja, wir freuen uns sehr. Das Problem bei Jonas Hoffmann, wenn man so heißt wie ein Profi aus einer anderen Randsportart, ja, dann ist das mit dem Googlen manchmal nicht so einfach. Aber das wird er uns ja gleich erzählen, an welcher Stelle er schon mal oder nicht verwechselt worden ist in seinem sportlichen Leben. Jedenfalls ganz spannende Karriere hingelegt und jetzt aufhorchen lassen und die Läuferwelt erschreckt. Ne? Herzlich willkommen bei uns, Jonas Hoffmann.
Ja, und da ist er auch schon. Jonas, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Du hast dich beim hier Anmelden direkt erstmal entschuldigt, dass du hier ein paar Minuten später dran bist, als wir das besprochen hatten. Sei dir versichert, wir überziehen gerne auch mal in unserem Intro schon. Für uns war das nur gut, dass du ein bisschen länger gefahren bist, als vielleicht ursprünglich geplant. Wo kommst du her? Erzähl mal, was du gerade gemacht hast. Ich hab's ja gerade schon gehört, ich bin schon fast vom Stuhl gekippt. was hast du heute Morgen so getrieben?
Ja, hallo Ralf, hallo Philipp. Danke erstmal für die Einladung. Freut mich sehr, Gast zu sein bei euch und jetzt gleich mit euch ein bisschen zu plaudern über den Ausdauersport. Ja, genau. Ich bin Triathlet und gerade aktuell im Ironman-Training. Habe heute Morgen schon eine lange Radeinheit gehabt, bin knapp 130 Kilometer Rad gefahren und von daher habe ich den Morgen schon ganz gut genutzt.
Also Philipp, das ist so das normale Frühstück für Langdistanz-Triathleten. Ja?
Das ist so geisteskrank.
Außerdem, weißt du, das ist ja praktisch in der Region, wo Jonas zu Hause ist, da hast du immer Rückenwind. Ja, also so, 100, 130 so? Kilometer Rückenwind, der total flach, 130 Kilometer Rückenwind, ja, so ähnlich, ne, oder?
Schön wäre es, aber ich fahre leider nicht mit der Bahn dann eine Strecke, also ich muss irgendwie wieder zurück.
Ja, wenn du mit der Bahn fahren würdest, wärst du auch noch nicht angekommen.
Ja, ich glaube, da ist es mit dem Rad dann doch schneller.
Ja, absolut, also ich bin wirklich, das ist jetzt auch schon lange her, in irgendeiner Reha-Phase mal und da war es dann Sommer, da hatte ich dann wirklich gar keinen Bock mehr, irgendwie Aquajoggen zu gehen oder Indoor auf irgendeinem Bike zu sitzen, das ist auch schon bestimmt 10, 12 Jahre her, ich glaube nach der Knie-OP, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich da dann mal irgendwie mal 90 Kilometer gemacht und ich bin mit so einem wirklich, also lang vor meiner Marathonzeit, ich war da eher noch auf den Mittelstrecken unterwegs, ich gefühlt einen Hungerast, letzten 10 Euro, die ich hatte noch mal in irgendeiner Tanke, 20 Kilometer bevor ich zu Hause war, ich wäre aber nicht mehr nach Hause gekommen, habe mir da Snickers und Cola geholt und wirklich auf letzter Rille, also deswegen, ich war bei 90 Kilometer schon, also jenseits von Gut und Böse, bin das auch nicht gewohnt gewesen, damals natürlich irgendwie so lange sich zu betätigen, deswegen absoluter Respekt, was ihr da treibt, und zwar, ich spreche jetzt explizit nicht nur davon im Wettkampf, sondern vor allem ja auch in der Vorbereitung darauf. Und wir hatten das vorher im Intro kurz schon angeteasert. Wir haben ja hier in unserem Format ist wahrscheinlich primär bekannt als Laufsport-fokussiertes Format, wobei wir dann doch auch den ein oder anderen bekannten Triathlon-Namen aus unserem persönlichen Umfeld ja hier schon zu Gast hatten. Egal, ob das jetzt Patrick Lange, Sebi Kienle,
Anne Haug, da sind vor allen Dingen, extrem erfolgreiche Folgen gewesen.
Ne? Ja, die sind gerne gehört hier bei uns. Vielleicht müssen wir unseren Fokus switchen, Ralf, zukünftig noch. Aber du bist, also mein Ralf kennt dich sicherlich auch als Triathlet, aber warum du uns jetzt explizit so ins Auge gestochen bist, ist tatsächlich, und das tun wir dir natürlich als Triathlet erstmal ein bisschen unrecht, weil ich habe dann in meiner Recherche für diese Sendung auch mal festgestellt, du bist einfach 20. gewesen bei der Ironman-WM in Nizza, was ja schon mal auch wirklich super krass ist. Aber aufgefallen bist du uns hauptsächlich deshalb, weil du auch ein ziemlich verrückter Läufer bist. Und für die Leute, die zu Hause, die jetzt mit Jonas Hoffmann vielleicht, weil sie nicht aus dem Triathlon kommen, eher Richtung Fußball denken oder im Läuferischen das noch nicht aufgefallen ist, du bist jetzt erst kürzlich bei der DM, ne, in Leverkusen 29:26 gelaufen über 10 Kilometer und auch Anfang des Jahres beim Halbmarathon in Kandel 65:48.
Ja, letztes Wochenende, oder? Kandel war letztes Wochenende, ne?
Genau, das ist richtig, ja, ich bin jetzt...
Ah, das hast du letztes Wochenende, okay.
Ja, genau, ich bin in Leverkusen 29:26 gelaufen, das erste Mal unter 30 Minuten tatsächlich. Wobei,
dann auch direkt deutlich.
Genau, direkt deutlich. Man muss dazu sagen, mein Fokus liegt mittlerweile auf dem Triathlon. Ich komme ursprünglich vom Laufen, habe aber deshalb die letzten Jahre wenig ernsthafte 10-Kilometer-Rennen gemacht. Jetzt in Leverkusen hat es sich angeboten. Da habe ich sogar mal im Training vorher 2, 3 Tage rausgenommen für. Und es war ein super Starterfeld Leverkusen, perfekte Bedingungen. Von daher habe ich das genutzt und konnte eine sehr, sehr schnelle Zeit laufen, also Bestzeit.
Du bist Siebter geworden,
genau,
oder?
Genau, ich bin Siebter geworden.
Was du für mich kommst jetzt schon sehr bescheiden rüber, so, ich bin es erstmal unter 30 Minuten gelaufen, dann ist es halt einfach über eine halbe Minute unter 30 Minuten, dann erzählst du gar nicht, dass du Siebter geworden bist, Siebter bei den Läufern. Also das ist ja wirklich, das erinnert mich an Steffen Justus, das war so meine Zeit damals, der auch gern mal bei deutschen Crossmeisterschaften, also Steffen war, glaube ich, ein bisschen älter als ich, deswegen ist er oft schon bei Männern gestartet und ich war noch in der U23, aber der hat ein paar Mal einen deutschen Cross-Titel auch gewonnen als Triathlet eigentlich.
Ja, genau, Steffen kenne ich auch ganz gut. Wir sind früher zusammen mal in der Mannschaft der Triathlon-Bundesliga gestartet. Sehr, sehr starker Läufer. Auch seine Unterdistanzleistung auf den Mittelstrecken sind ja sehr, sehr beachtlich. Sein Vater ja auch Olympiateilnehmer über 1500 Meter, meine ich. Genau. Ja, habe ich auch immer verfolgt. Hat sicherlich oft Ausflüge zu den Läufern gemacht. Und ich komme vom Laufen, das ist mein Ursprung. Und jetzt ist der Fokus, wie gesagt, auf dem Triathlon. Ich genieße es aber, hin und wieder Ausflüge zu den Läufern zu machen, macht mir einfach total Spaß, mich mit den Spezialisten zu messen. Und ja, stimmt mich natürlich dann umso glücklicher, wenn ich mich da auch ja ganz gut behaupten kann in so einem
ja, verstecken musst du dich da auf jeden Fall nicht.
Ja gut, das Spannende ist ja, du hast es gesagt, du kommst ja im Prinzip aus der Kinderleichtathletik, wenn wir das mal ganz zurückverfolgen, ja, so Kinder- und Jugendleichtathletik und hast dann irgendwann den Turn zum Triathlon gemacht, kannst du gleich nochmal erzählen. Aber das ist ja jetzt keine, also für dich keine vertraute Umgebung. Nur logischerweise, die Läufer haben dich ja nicht so präsent, nehme ich mal an. Ne? Weil die denken dann, wer rennt denn da noch mit? Ja, in so einer Spitzengruppe dann. Wer ist das? Ja, hast dann ein SG-Wenden-Trikot? Ja, klar, das sagt natürlich hier so in der Region Leuten was, das ist ja klar. Aber trotzdem.
Das sagt sogar mir was, der gar nicht aus der Ecke kommt. Genau. Denn, und jetzt haltet euch fest, und ich bin mir ziemlich sicher, Jonas wird da wahrscheinlich Bescheid wissen, also als ich damals ganz jung war, so U20 Ende und das erste Mal so im Bundeskader kam, da war ein Läufer von der SG Wenden, der war aber schon einige Jahre älter als ich, aber mit dem habe ich mich ziemlich gut verstanden und der war, glaube ich, eher 15 Meter orientiert, aber wir haben uns halt bei diesen Einstiegslehrgängen oft im Herbst in Saarbrücken, haben die ja Mittelstrecke, Langstrecke, alles zusammen mal gebracht, um eben die Leute auch miteinander bekannt zu machen. Simon Huckestein, und ich glaube, der ist auch für SG Wenden früher gestartet, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß nicht, ob der noch irgendwie da aktiv ist oder auch nicht, aber der war zumindest zur damaligen Zeit auch wirklich...
Ich weiß jetzt gleich, was jetzt gleich kommt.
Deutscher Spitzenläufer war das damals auf jeden Fall.
Jetzt gleich kommt die Erklärung von Jonas und du wirst lachen.
Ja, genau, also Simon... ist tatsächlich auch noch bei der SG Wenden, auch noch aktiv. Okay. als Läufer, aber auch hauptsächlich Triathlet mittlerweile.
Ach was, komm,
Er
echt?
hatte,
Das ist ja
ja, doch,
krass.
doch, doch, er hat, glaube ich, auch lange Jahre mit der Achillessehne Probleme gehabt, dann Alternativtraining gemacht und irgendwann den Switch zum Triathlon gemacht. Ist jetzt auch als Triathlon-Profi aktiv, läuft
Ah,
aber auch noch.
witzig.
Also ist auch in Leverkusen gelaufen für unsere Mannschaft. Ich glaube 30, 19, 30, 20, so in dem Bereich. Ich weiß nicht ganz genau.
Oh, okay, Herr
Oh,
Flieger,
ihr geht doch gut,
da
ey.
würdest du dir aber jetzt ganz schön
Das wäre aber out of range aktuell. Aber sowas von.
Nee, aber
Achso,
SC
das.
Wenden ist auf jeden Fall ein relativ kleiner Verein, ist eine relativ kleine Stadt im Sauerland, aber schon seit vielen Jahren immer einige gute Läufer. Der Trainer Egon Bröcher macht da auch eine gute Arbeit, war auch lange Zeit Landestrainer in Nordrhein-Westfalen, also beim FLVW. Und von daher glaube ich schon relativ kleiner, aber relativ guter Laufverein.
Ja, deshalb sage ich ja, ne, wenn du mit einem Trikot von der SG Wenden hier in der Region, ich meine, Leverkusen ist ja jetzt nicht so weit weg, gerade die A4 runter, da guckt ja jetzt keiner irgendwie komisch, ne? Aber wenn du so schnell da vorne läufst, dann gucken die Leute schon, ja, und denken, Mist, wer ist das? Ja, weil du hast ja auch ein paar sehr gute Leute abgezogen, ja. Und spätestens, wenn sie dann mal einmal nachgucken und sehen, fuck, schon wieder so ein Triathlet, der uns hier auf den Sack geht, ja. Wie ist das, wenn man so in die andere Szene eintaucht, ja, wo man vielleicht nicht so super präsent ist immer?
Ja, es ist schwer zu beschreiben, ist auf jeden Fall ein cooles Gefühl. Bestätigt mich auch in dem Glauben, dass man als Triathlet schnell laufen kann und dass das Alternativtraining, also das Radtraining oder Schwimmtraining, durchaus auch förderlich ist für eine schnelle Laufleistung, wenn man es gut anstellt. Und dann natürlich, ich hatte jetzt die Chance, bis Kilometer 5 mit Richard Ringer zum Beispiel zu laufen. Also ich war an der Spitzengruppe dran. Das ist natürlich dann schon cool, wenn man weiß, dass die Jungs im Sommer in Paris den Olympiamarathon laufen und man zumindest mal ein paar Kilometer mitrennen kann. Ja.
Aber das ist ja auch das coole Mindset. Also ich glaube, du hast ja da nichts, also du weißt ja, du trittst da jetzt erstmal aus deiner Komfortzone in Anführungszeichen ein bisschen raus. Ja, du kommst ganz ursprünglich vom Laufen, aber du bist jetzt primär Triathlet und da hast ja nichts zu verlieren. Du musst dich ja nicht verstecken und da kann man ja eigentlich auch nur gewinnen. Ich sehe das, wie du es gesagt hast, ne? Du, bei den bekannten Namen der Szene da ein bisschen mitlaufen, sich ranbeißen und sich dann auch zu guten Zeiten ziehen lassen, das ist doch super. Was mich interessieren würde, ist natürlich jetzt die Frage aller Fragen, weil das hast du schon ein bisschen beantwortet. SG Wenden, kleiner Verein, trotzdem ja erstaunlich viel gute Läufer offensichtlich. Liegt dann häufig schon, hast du ja gesagt, wahrscheinlich an einer Trainerinstitution vermutlich, jemand, der schon das seit langen Jahren wahrscheinlich macht und da auch irgendwie ein Händchen für hat, Talente zu entdecken. Seid ihr alle von da direkt oder ist das so ein Einzugsgebiet, wo sich dann halt rumspricht, okay, wenn du Leichtathletik machen möchtest, laufen möchtest, dann muss man bei euch in der Region zur SG Wenden gehen. Und als zweite Frage natürlich, wann kam für dich so der Switch? Also du hast wahrscheinlich in den Jugendjahren schon noch primär Leichtathletik gemacht. Wie kam es, dass du für dich dann irgendwo den Fokus verändert hast und Triathlon für dich entdeckt hast?
Ja, genau. Also zu der ersten Frage, SG Wenden ist sicherlich so die stärkste Laufmannschaft bei uns in der Region, also in dem Sauerland-Siegerland. Und da ist es so, dass schon aus dem Einzugsgebiet viele starke Läufer für die SG Wenden laufen. Die meisten Athleten trainieren auch dort zusammen, wobei auch so, ich sag mal, studienbedingt, berufsbedingt einige weggezogen sind, trotzdem aber noch für den Verein starten. Ich wohne mittlerweile auch nicht mehr im Sieger oder Sauerland, also wohne in Butzbach in der Nähe von Frankfurt. Das ist in etwa so eine Stunde weg von Wenden. Starte aber nach wie vor bei Leichtathletik-Wettkämpfen, also bei Läufen dann für die SG Wenden. Hab früher tatsächlich für einen anderen Leichtathletikverein meine Wettkämpfe bestritten. LG Kinnelsberg-Kreuztal. Weiß jetzt nicht, ob das Begriff ist.
Ja, klar.
Sprinthochburg gewesen, oder? Früher auch so.
Ja, ja,
Viele
ja.
200,
Also
400-Meter-Läufer,
eigentlich
glaube ich.
eher Sprint ein bisschen orientiert, ja.
Genau, Sprint und Mehrkampf.
Genau.
Der Torben Blech zum Beispiel, bekannter
Ja.
Stabhochspringer, kommt auch von der LG Kinnelsberg-Kreuztal, hat dort in der Jugend seine Ausbildung gemacht. Ja, bei mir war es so, also mein Vater ist tatsächlich auch Leichtathletiktrainer, trainiert eine Schülergruppe, ist im Alter 10, 12 Jahren. Von daher habe ich erstmal ganz normal mit der Kinderleichtathletik angefangen, alles was dazugehört, Weitsprung, Hochsprung und so weiter. Hab dann eine Zeit lang auch parallel mit Freunden noch ein bisschen Handball gespielt. Mich hat aber immer der Ausdauersport fasziniert. Also ich bin dann irgendwann in die Mittelstreckengruppe bei der LG Kilsberg-Kreuztal gegangen, habe dort dann die 800 Meter gelaufen, 3000 Meter. Für mich war immer so Crosslauf oder auch Straßenlauf dann schon eher so die Lieblingsdisziplin. Habe ich immer schon bevorzugt vor den Bahnläufen. Aber Philipp, das kennst du ja sicherlich auch ganz gut. Also gerade so in der Jugend, da macht man natürlich alle Wettkämpfe und ist auch viel auf der Bahn unterwegs.
Auf jeden Fall.
Und ja, mich hat immer schon der Triathlon fasziniert. Also ich bin 10 Kilometer von Buschütten entfernt aufgewachsen. In Buschütten gibt es immer einen großen, oder gab es einen großen
Ja,
Triathlon.
der ist jetzt
Das
leider
war,
eingestellt worden, ne? Ja.
genau, das war so die Saisoneröffnung in Deutschland, kann man sagen. Da sind auch immer Sebastian Kiele und so weiter am Start gewesen. Das hat mich schon früh fasziniert, auch die Bilder vom Ironman Hawaii. Und dann war es aber so, dass tatsächlich der Verein in Buschütten hatte keine Nachwuchsabteilung zu dem Zeitpunkt. Und es wäre für mich schwer gewesen, als Schüler Triathlon zu machen. Und dann habe ich weiterhin erstmal Leichtathletik gemacht, bin gelaufen und habe so ein bisschen, anstatt jetzt Dauerläufe zu machen, habe ich dann mit Nachbarn, mit bekannten Athleten, habe ich schon mal eine Radausfahrt gemacht oder bin auch mit zum Schwimmtraining gegangen. Bis dann irgendwann der Verein in Buschütten eine Jugendabteilung gegründet hat. Dann habe ich tatsächlich mit dem Triathlon angefangen. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da genau war. Das muss so ungefähr 15, 16 gewesen sein. Bis dahin habe ich eigentlich hauptsächlich gelaufen und ganz, ganz lustig, damals als Läufer habe ich weniger Laufkilometer gemacht als dann danach als Triathlet, weil ich tatsächlich, ich
Ey, ihr
bin
seid so
zwei.
faule Säcke, Philipp. Das ist nicht zu fassen, ey. Wer macht denn eure Pläne eigentlich? Was ist das da für eine Veranstaltung, ey? Meine Herren.
Tatsächlich, also jeder Trainer wird wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen jetzt, aber ich bin zweimal die Woche zum Tempotraining auf die Bahn gegangen, habe dort Intervalltraining absolviert und in meiner Freizeit habe ich dann mit meinen Freunden Handball gespielt, bin Rad gefahren, bin geschwommen, also habe die Dauerläufe quasi durch Alternativtraining ersetzt und habe nur Tempotraining gemacht. Das wird man natürlich heute ganz anders machen,
Ja, weiß ich gar
aber
nicht. Weißt du was? Also, wenn ich mir ein idealisiertes Jugendtraining oder eine Herangehensweise für Jugendliche an Ausdauersport vorstellen könnte, dann sähe das schon eher so aus. Ja, weil diese frühe Fokussierung, wir haben das jetzt gerade wieder auch in anderen Kontexten, sowohl im Leichtathletik als auch im Schwimmverein diskutiert. Was willst du machen, wenn du schon so viel spezialisiert in Jugendjahren trainierst, wenn du mal in interessanten Bereiche kommst? Ja, du bist ja sowohl physisch, aber auch psychisch ja dann doch irgendwo schon leer, ja? Weil wenn ich schon sehr viel laufe im Jugend- und Kinderbereich oder im frühen Jugendbereich, was will ich denn dann nachher auch machen? Ja, und eine breite körperliche Ausbildung über zum Beispiel Schwimmen und Radfahren und dann, wenn du noch einen Mannschaftssport machst, das ist ja ein Ausdauertraining oder auch ein intensives Ausdauertraining, das du überhaupt nicht wahrnimmst. Ne, weil der Ball da unterwegs ist und man spielt und ist in der Mannschaft und so weiter, das nimmst du ja gar nicht als so anstrengend wahr. Das merkst du meistens, wenn das Training vorbei ist, aber vorher ja nicht. Ne?
Also, da würde ich vielleicht sagen, in großen Teilen stimme ich dir dazu, Ralf. Ich glaube, also natürlich hat Jonas schon auch recht. Natürlich, üblicherweise würde man versuchen, das zwei Tempoeinheiten etwas mehr zu untermauern mit irgendwie Basis-Ausdauereinheiten. Da weiß ich nicht, ob Handball explizit dazugehört, weil es ja wahrscheinlich auch relativ intensiv auf der Art und Weise, wie man das als Jugendlicher betreibt, so. Aber ich gebe dir recht, ich glaube, eine gute Mischung an komplexen Sportarten abseits von Laufen, wenn wir es vorher mal beim Laufen bleiben, tut generell langfristig gut. Es gibt Ausnahmen. Wir nehmen jetzt mal das klassische Beispiel, was wahrscheinlich jeder anführen würde, wäre Jakob Ingebrigtsen, der natürlich schon als kleiner Junge nur den größeren Brüdern nacheifern wollte und immer laufen, laufen, laufen. Der hat sein ganzes Leben
Aber
nichts anders
ja,
gemacht.
aber warte mal kurz. Ich glaube, das ist nicht ganz richtig. Weil in Norwegen ist natürlich in der Schule, ja, da wird schon mal auf jeden Fall Wintersport betrieben, ja, da wird auf jeden Fall geschwommen, ja. Also die Grundausbildung, die sind da gemacht, und zwar in der Schule vorher. Das ist ja etwas, was so bei uns höchstens in Vereinen dann stattfindet, ne? Also so gesehen, ist Jonas ja auch sehr früh zur Leichtathletik gekommen, ja, also zur Kinderleichtathletik gekommen. Da hast du ja schon mal eine Grundausbildung. So, wenn du das nicht machst, in der Schule lernst du ja heute nicht schwimmen oder, ne, das musst du ja eigentlich können, weil die Zeiten dafür viel zu klein sind, die zur Verfügung stehen. Und das ist in Norwegen anders. Ja, in
Genau,
Norwegen werden diese Grundsachen alle in der Schule beigebracht.
ich würde das auch jetzt gleich direkt nämlich wieder einschränken wollen. Ich bin auch der Überzeugung, dass es gut ist, möglichst lange sehr vielseitig unterwegs zu sein, auch wenn es vielleicht andere Ausnahmen geben mag, bei denen es am Ende auch irgendwo zu Erfolg geführt hat. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, ich war jetzt eher jemand, der sehr spät wieder in den Leistungssport kam, einfach aufgrund der Wachstumsprobleme, die ich in diesem Alter 13 bis 17, 18 hatte mit den Knien. Da war einfach kein leistungsorientiertes Training möglich, zumindest kein Lauftraining. Und ich habe erst mit 18, 19 wieder angefangen. Und vielleicht hat das dann auch irgendwo dazu geführt, dass man hinten raus das auch über 30 irgendwann mal nur mit reinem Laufen machen konnte. Es gab aber damals ganz viele Weggefährten, ganz überwiegend aus den neuen Bundesländern, die noch auf diese alte Sport- und Bildungsstruktur zurückgreifen konnten. Da gab es natürlich ganz viele Sportgymnasien, ne, wo du halt quasi sich dein Alltag, dein Schulalltag mehr oder weniger um die zwei Trainingseinheiten gedreht hat. Das erschien uns damals allen, als wäre das das Nonplusultra in diesem Alter, Teenageralter, und du kannst den ganzen Tag Sport machen. Und die war natürlich auch ganz stark, also vielfach dominierend auch dann in dieser Altersgruppe, weil die natürlich schon viel mehr trainiert haben als jemand, der normal sein Abi gemacht hat und einmal am Tag trainieren war oder vielleicht fünfmal die Woche. Nur das Problem ist, mir fällt fast kein Name ein, der es über Mitte 20 geschafft hat, weil dann verschiedene Aspekte zusammenkamen. Entweder keine Trainingssteigerung mehr möglich, mental ausgebrannt oder einfach der Körper schon so verschlissen, dass man halt dann frühzeitig da irgendwann das Handtuch werfen musste. Das heißt, aus Beobachtung dessen würde ich auch eher sagen, eine zu frühzeitige Spezialisierung auf wirklich nur eine Sportart ist, glaube ich, kein großer Vorteil. Insofern für Jonas bewusst oder unbewusst alles richtig gemacht, würde ich sagen. Und am Ende sich trotzdem für den Multisport entschieden.
Für noch viel, viel, viel mehr Stundentraining.
Ja, genau. Nee, aber ich glaube, ich bin auch ganz happy, dass das so gelaufen ist, dass ich ja im Schüler-Jugendalter da relativ vielseitig unterwegs war, eine gute Grundausbildung genossen habe und schon immer sehr ambitioniert Wettkämpfe gemacht habe. Also ich bin dann auch bei Westfalenmeisterschaften und dann auch deutschen Meisterschaften, also deutschen Jugendmeisterschaften und so weiter gestartet. Also dann, da muss man auch
1500?
Was war das dann? Das war dann 3000, glaube ich, in der U18 und U20 dann 5000 Meter. Okay. Also 5000 auf der Bahn gelaufen, Crosslauf, Straßenlauf und so weiter. Also habe da im Prinzip die ganzen Meisterschaften mitgenommen in Deutschland. Da ist man ja schon sehr ambitioniert unterwegs, aber ich habe halt nebenbei immer schon alternativ trainiert und habe ja vielleicht noch nicht so mit der totalen Ernsthaftigkeit trainiert oder noch ein bisschen, es war vielleicht noch ein bisschen lockerer und vom Trainingspensum war ich sicherlich auch noch nicht ganz, ganz oben. Also wenn ich jetzt meine damaligen Wochenkilometer im Laufen sage, also als ich weiß noch ganz genau, als ich zum Triathlon gewechselt bin, das war das erste Jahr im Triathlon, da wollte ich dann das Schwimmen schnell lernen, dann habe ich lustigerweise mehr Schwimmkilometer in der Woche gemacht als Laufkilometer. Ich habe 30 Kilometer geschwommen und habe ungefähr auch knappe 30 Kilometer gelaufen, habe es aber trotzdem geschafft, mit diesen 30 Laufkilometern dann noch unter 15 Minuten die 5000 zu laufen.
Das ist schon mega krass, gut. Ja. Mhm. Ja.
Genau, so bin ich dann in den Triathlon reingeschlittert und ja, dann habe ich erstmal die ersten Jahre im Triathlon, also dann gibt's in der Jugendklasse, Juniorenklasse gibt's den Deutschlandcup, da bin ich dann noch gestartet, das war dann quasi, waren so meine ersten richtigen Triathlon-Jahre, hab da sicherlich ordentlich Lehrgeld bezahlt, weil das ist tatsächlich bei diesen Windschattenrennen, also bei den Rennen auf der Kurzdistanz, Sprintdistanz, wo man Windschatten fahren darf, schwierig, wenn man da so als Quereinsteiger reinkommt und das Schwimmen noch nicht so zu 100% beherrscht oder ja, vielleicht schon solide schwimmt, aber noch nicht der Top-Schwimmer ist, weil da muss man sich vorstellen, man verpasst halt die großen Gruppen und wenn man dann alleine hinterherfährt, kommt man schlecht an die Gruppen ran. Und dann war es halt, mal habe ich ein gutes Schwimmen erwischt und habe ein gutes Rennen gehabt, mal habe ich ein schlechtes Schwimmen gehabt und bin hinterhergefahren. Hatte da vielleicht dann auch einen relativ schwierigen Start erstmal auf der Sprintdistanz, habe mich da aber weiterentwickelt, habe dann auch gute Rennen in der Bundesliga gemacht, also bin ein paar Jahre in der Triathlon-Bundesliga gestartet, parallel immer mal wieder Ausflüge zu den Läufern unternommen und dann irgendwann bin ich, das war ja im Prinzip so, als Corona angefangen hat, 2020, bin ich auf die Mitteldistanz gewechselt, die Triathlon-Mitteldistanz und habe letztes Jahr meinen ersten Ironman gemacht und mich dann direkt bei meinem ersten Ironman auch für die Ironman-WM qualifiziert. Das ist so ein bisschen mein sportlicher Werdegang, ja.
Und dann einfach mal 20. geworden bei der WM.
Ja, vor allem die Zwischenstufen, die sind schon interessant, ne? Also einmal für alle Läuferinnen und Läufer zu Hause. Triathlon-Bundesliga ist ein hochintensives Format. das jetzt so mit klassischem Triathlon nur von Schwimmen, Radfahren, Laufen zu tun hat. Aber das ist halt sehr stark gebrochen und sehr intensiv, aber eben auch mit hoher internationaler Beteiligung in der Bundesliga. Also da starten sehr, sehr, sehr gute Leute, vor allen Dingen auch bei dem Verein, bei dem du unterwegs warst, nämlich in Buschhütten. Da kriegt man schon richtig einen verbraten, wenn man nicht in der Lage ist, sehr schnell zu schwimmen, sehr schnell Rad zu fahren und sehr schnell zu laufen. Ja.
Ja, genau. Also da muss man echt sagen, das sind hochintensive Rennen, also ungefähr Wettkampfdauer knapp eine Stunde. 750 Meter schwimmen, 20 Meter Radfahren und 5 Kilometer laufen. Geht schon ordentlich zur Sache. Also starten auch einige Olympiateilnehmer immer in der Bundesliga, also internationale Athleten, aber auch die deutsche Nationalmannschaft. Also jetzt zum Beispiel Tim Hellwig oder Lasse Lürs, die jetzt dieses Jahr auch in Paris am Start sein werden, starten auch häufig in der Bundesliga. Und da werden die 5 Kilometer hinten drauf nach dem Radfahren auch ja, meistens unter 15 Minuten noch gelaufen. Also werden schon schnelle Laufzeiten auch echt auf den Asphalt gelegt, ja.
Ja, und dann ist ja, sagen wir mal, der Werdegang, den du geschildert hast, nicht so untypisch, ne? Also, dass man dann erstmal zur Mitteldistanz geht, also ne, sowas wie 70.3, ja, also 2,90 Halbmarathon, ja. Du hast dich jetzt nicht so arg lange da aufgehalten in der Szene, ja, sondern du hast dann letztes Jahr den Schritt zum Ironman gemacht. Da musst du uns nochmal sagen, warum du das so relativ schnell gemacht hast. Und dann jetzt nochmal zum Mitschreiben, ja, Dritter beim Ironman France, das ist auch in Nizza, das ist ein sehr, sehr harter Kurs, da Dritter zu werden. Das ist ein extrem renommiertes Rennen, wenn nicht sogar das traditionsreichste Rennen in Europa, ja, ist schon mal ein Knaller. Und bei der WM dann als Rookie 20. zu werden, ist außergewöhnlich gut. Ne? Das mal so als Einordnung, ja. Aber warum schon, sagen wir mal, relativ zügig der Übergang rüber zum Ironman? Hat dich das dann doch gereizt, dass du das mal machen musst, dass du das mal sehen willst?
Genau, also der Ironman hat mich doch gereizt. War sicherlich auch ein Grund, warum ich damals in den Sport gekommen bin, also den Triathlon, war sicherlich der Ironman Hawaii. Gut, jetzt war ausgerechnet letztes Jahr, wo ich mich dann erstmalig qualifiziert habe, die WM nicht auf Hawaii, sondern war in Nizza. Tatsächlich für mich aber Nizza auch eine sehr reizvolle Veranstaltung. Also ich muss sagen, echt eine super schöne Stadt, sehr anspruchsvolle Radstrecke, was mir als eher leichteren Athleten und ich glaube ganz guten Bergfahrer auch entgegengekommen ist. Und da muss man dazu sagen, letztes Jahr war Nizza für mich auch noch logistisch ein Vorteil, weil ich letztes Jahr auch noch normal gearbeitet habe und Hawaii wäre dann tatsächlich mit Urlaubstagen und so weiter schon relativ eng geworden. Insofern war Nizza letztes Jahr für mich gar nicht so unglücklich dann. Und ja, der Schritt direkt zum Ironman sicherlich auch, weil man aktuell sieht, dass es ganz gut möglich ist. Also das Durchschnittsalter beim Ironman ist ja doch die letzten Jahre ein bisschen nach unten gegangen und jetzt der amtierende Weltmeister Sam Laidlaw ist ja noch relativ jung, sogar etwas jünger als ich oder auch Gustav Iden, der davor auf Hawaii gewonnen hat, auch sehr, sehr jung. Und es sind viele Beispiele, dass man ganz gut Mitteldistanz, also Halb Ironman und Ironman miteinander kombinieren kann. Und das ist jetzt auch mein Vorhaben für die nächsten Jahre, dass ich immer mal wieder auf der Mitteldistanz unterwegs sein werde und dann auch die Ironman-Rennen mache. Also beides so 50-50. Macht mir einfach beides Spaß.
Ja, und du hast schon gesagt, du hast letztes Jahr noch relativ voll gearbeitet.
Darüber müssen wir auf jeden Fall sprechen.
Genau, bist du jetzt Vollprofi oder, also Profilizenz musst du ja haben, sonst kannst du nicht in dem Profibereich starten. Aber nochmal so für alle, die das nicht wissen, die Profilizenz im Triathlon ist ein bisschen schräg tatsächlich. Man kann die einfach kaufen und dann bei den Profis starten. Da gibt es auch tatsächlich ein paar Menschen, da fragt man sich schon, warum die jetzt wirklich Profis sind. Das ist dann irgendwie auch so eine komische Renommee-Geschichte, keine Ahnung. Naja, aber du hast ja den Schritt gemacht, dass du sagst, okay, ich will es jetzt mal probieren, als Profi tatsächlich diesen Sport zu machen.
Ja, genau. Also da muss ich vielleicht ein bisschen länger ausholen. Tatsächlich war es ja so, dass ich relativ spät dann so richtig ernst mit Triathlon angefangen habe. Habe mich dann aber in meinem letzten Juniorenjahr, das war dann so das zweite oder dritte Jahr, wo ich mich ernsthaft Triathlon betrieben habe, da bin ich Zweiter bei der Deutschen Meisterschaft der Junioren geworden und hatte mal kurz die Überlegung, dann tatsächlich alles auf die Karte Sport zu setzen. Hab mich aber dagegen entschieden, hab eine Ausbildung gemacht. Also ich habe Industriekaufmann gelernt bei einem mittelständischen Industrieunternehmen. Hab dann nach der Ausbildung dort im Einkauf gearbeitet. Also hab, ich sag mal, sämtliche Maschinenteile eingekauft. Und er hat mich dann so ein bisschen entschieden, beides parallel zu machen. den Sport neben der Arbeit. Hat mich aber, glaube ich, dann die letzten Jahre ganz gut weiterentwickelt im Triathlon. Und dann war die vorletzte Saison für mich schon sehr, sehr gut. Also da habe ich bei mehreren internationalen Rennen, also Ironman 70.3-Rennen, ganz gute Platzierung geholt. Also bin lustigerweise bei, ich glaube, 4 Rennen Sechster geworden. Also das war wie verflucht. Also ich bin irgendwie immer Sechster geworden. Also habe beim Ironman 70.3 Lanzarote die Saison mit Platz 6 eröffnet. Bei Challenge Weiße bin ich Sechster geworden. In Venedig beim Ironman 70.3 Sechster. Also habe irgendwie mehrere sechste Plätze gesammelt. Aber auch durchaus bei starken Starterfeldern. Was mir schon gezeigt hat, ja, ich kann da im Triathlon-Profibereich vorne mitmischen. Und danach das Jahr, also dann letzte Saison, war die erste Saison, wo ich mich dann an den Ironman rangewagt habe. Bin dort ja direkt zu Saisonbeginn Vierter geworden beim Ironman 70.3 Kraichgau. Bin bis Kilometer 10 mit Patrick Lange zusammengelaufen. Und muss dazu sagen, das war für mich so ein bisschen, ja, mit einem lachenden und weinenden Auge. Weil einmal, also ich habe mich super gefreut, dass ich in der Lage war, schon in der guten Position auf die Laufstrecke zu wechseln. Ich hatte aber vorher einen Bänderriss, tatsächlich meine erste richtige Verletzung. Ich habe vorher Glück gehabt, habe wirklich kaum Trainingsausfall gehabt wegen Verletzung. Hatte dann kurz vor Kraichgau tatsächlich längere Laufpause, weil ich mir einen Bänderriss zugezogen habe, bin blöd umgeknickt vorher im Training. Und die Laufvorbereitung war dann eher suboptimal. Also ich habe kein einziges Tempotraining vorher gemacht und war erst ein paar Wochen wieder im Lauftraining vor dem Wettkampf. Das heißt, auf der zweiten Hälfte vom Halbmarathon musste ich Patrick dann laufen lassen. Aber das war schon mal so
Ist
ein,
ja
ich
ganz
glaube,
schwach,
ja,
dass du den besten Läufer in der Szene ziehen lassen musst. Ey, was ist mit dir los?
aber das ist natürlich, wenn man, wie ich jetzt so als Läufer oder mit dem Läufer-Background die Möglichkeit hat, mit Patrick, der so als der stärkste Läufer auf der Mittel- und
Ja,
Langdistanz
ich
vielleicht aktuell
verstehe dich
gilt.
schon, ich verstehe dich schon.
Da denkt man, ja, man könnte vielleicht noch ein bisschen länger mitlaufen. War da für mich schon auf der einen Seite irgendwie so eine vergebene Chance, dass ich da noch nicht in Laufform war. Auf der anderen Seite aber für mich schon ein guter Einstieg in die Saison, dass ich halt in der guten Position vom Rad gestiegen bin. Und dann habe ich mich voll vorbereitet auf meinen ersten Ironman in Nizza. Bin dort Dritter geworden in einem guten Rennen. Also da hat irgendwie auf Anhieb relativ viel gut funktioniert. Ich glaube, ich habe da ein relativ schlaues Rennen gemacht. Und dann ging es für mich weiter bei der Ironman 70.3 WM in Finnland. Dort bin ich 13. geworden. Also ist sicherlich dann mein bis dato größter Erfolg war, 13. bei der Halb-Ironman WM. Und ja, dann 2 Wochen später habe ich die Saison dann beendet bei der Ironman WM, bin 20. geworden und ja, damit war ich auf jeden Fall happy, hab aber so ein bisschen mich nachher gefragt, was vielleicht noch mehr drin gewesen wäre, weil man muss dazu sagen, ich hatte den Tag dann nach dem Rennen Corona, also
Na.
den nächsten Tag einen positiven Corona-Test
Shit.
und ich habe vor dem Rennen nichts gemerkt und auch kein Test gemacht, sonst wäre ich ja auch nicht gestartet, aber so im Rennen habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, mir fehlen so ein paar Prozent. Also ich habe die ganze Zeit so mich gefragt, was heute Sache ist. Also hatte irgendwie so nicht vom Gefühl her nicht den besten Tag. Und der nächste Tag nach dem Rennen positiv Corona-Test. Von daher, ja, ich bin 20. bei der Ironman WM geworden, aber ich habe immer noch so ein bisschen das Fragezeichen so, ja, was wäre vielleicht gewesen, wenn ich da einen guten Tag gehabt hätte. Aber ich will mich nicht beklagen. Also ich bin erstmal mega happy mit dem Einstand bei der Ironman WM. Und ich glaube dann so die letzte Saison, die war dann für mich tatsächlich so der Knackpunkt, so der Wendepunkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ich war jetzt bei 2 Weltmeisterschaften am Start, konnte mich da ganz gut behaupten, war sicherlich bei beiden Weltmeisterschaften auch der Einzige, der noch einem normalen Beruf, sag ich mal, nachgegangen ist, also der kein Profisportler war zu dem Zeitpunkt. Da habe ich mich dann gefragt, ja, wie ist es, wenn ich mich vielleicht mal wirklich voll auf den Sport konzentrieren kann? Und habe die Entscheidung getroffen, dass ich dann das jetzt in dieser Saison oder ab dieser Saison mal als Vollprofi probieren möchte. Letztes Jahr war es so, dass ich bis März habe ich noch Vollzeit gearbeitet und dann habe ich ab März in der letzten Saison schon meine Stunden reduziert auf 28 Stunden. Aber ich glaube, Philipp, du weißt es auch als Leistungssportler, wenn man da noch 28 Stunden nebenbei arbeitet,
Ist schon
das
noch eine
ist immer
Menge.
noch eine Menge, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mir halt, wenn ich das so sehe aus der Laufszene, ja, ich meine, da ist natürlich jetzt innerhalb der Leichtathletik die Laufszene und im Speziellen vermutlich auch der Straßenlaufbereich privilegiert, was Vermarktungsoptionen anbelangt, einfach weil das Sponsoreninteresse natürlich da ist, wo auch eine Massenkompatibilität da ist, ne? Und Marathon boomt immer noch in Deutschland und in der Welt. Und deswegen, ich denke mir jetzt immer so, ey, krass, du bist 20. geworden bei Weltmeisterschaften, bei deiner ersten WM. Da werden doch bestimmt die Management-Anfragen und die Sponsoren die Tür eingerannt sein.
Das ist ganz anders. Du wirst ohne Manager direkt mit Kohle zugeschüttet.
Wahrscheinlich, ja. Die bringen ja einfach säckeweise die Kohle. So wäre das in der, das musst du dir so vorstellen, wenn ein Deutscher 20. in der Weltrangliste in der, jetzt hier bei Marathon wäre, da kannst du dich, hast du da gefühlt ausgesorgt, ja, dann da brauchst du dir gar nichts mehr denken. Wie ist das bei euch? Also, man kennt das natürlich von
ganz,
den Leuten, die
ganz leicht
vorne,
anders.
Ich vermute, es wird so sein, wahrscheinlich. Ralf hat mich schon ein bisschen vorgewarnt, aber es gibt ja auch viele bekannte deutsche große Namen, noch aktuell oder aus der Vergangenheit, die haben sicherlich in ihrer Prime sicherlich sehr, sehr gutes Geld verdient, aber wahrscheinlich zwischen Platz 1 und Platz 20, habe ich schon bei Ralf ab und an rausgehört, ist ein ziemlich großes Gefälle.
Ja, genau, das ist ein ziemlich großes Gefälle und es war jetzt auf jeden Fall nicht so, dass mir sämtliche Sponsoren die Tür eingerannt sind nach letzter Saison, das nicht, aber man muss sagen, dass die letzte Saison schon dazu geführt hat, dass ich jetzt andere Möglichkeiten habe und auch, ich sag mal so, das erste Mal die Chance habe, wirklich ja, mit dem Sport mal Geld zu verdienen und davon auch zu leben. Das wäre vorher so nicht machbar gewesen. Oder ich hätte vorher vielleicht mich deutlich mehr oder deutlich besser vermarkten müssen. Das ist vielleicht auch eine Frage, wie man es dann anstellt. Ich bin eher so der Typ gewesen, der immer gesagt hat, ja, ich möchte erstmal meine Leistung bringen und dann wird sich das schon ergeben mit Sponsoren. Und ich wollte nicht auf potenzielle Sponsoren zugehen und noch nicht so die Ergebnisse haben. Also mein Ziel war immer, oder meine Vorgehensweise war immer, ich möchte erstmal mich vorne platzieren bei den Rennen, möchte mich da behaupten und möchte halt auch sehen, dass ich da in einem internationalen Feld mitmischen kann. Und dann kümmere ich mich um die Sponsoren und nicht andersrum. Und letztes Jahr ist es dann so gewesen, dass die Saison echt gut gelaufen ist, dass sich dadurch für mich neue Möglichkeiten ergeben haben. Jetzt ist es so, ich kann davon leben, ja, aber
ist ja auch sehr teuer, was ihr da macht, genau, ne? Darf man ja auch nicht ganz vergessen. Also das ist anders als ein paar Laufschuhe kaufen, die heute auch nicht mehr ganz so günstig sind wie früher, aber ich meine, bei euch geht es ja in ganz andere Dimensionen auch, was das kostet auch.
Genau, das muss man dazu sagen, genau. Also das Material ist sehr, sehr teuer, auch die Reisekosten sind sehr, sehr hoch. Also jetzt dieses Jahr zum Beispiel ist der Ironman Hawaii für mich auf jeden Fall ein Ziel. Ich starte in die Saison beim Ironman Texas. Also das wären ja dann schon mal zwei lange, teure Reisen. Und dazu kommen die ganzen Trainingslager und so weiter. Also es sind schon enorme Kosten. Ich will jetzt gar nicht vom Material sprechen. Da ist es jetzt schon so, dass ich die Kosten auf jeden Fall gut gedeckt bekomme und mir da keine Sorgen drum machen muss. Aber vielleicht auch nochmal, um die Hörer da ein bisschen abzuholen, wie die Situation bei uns im Sport ist. Vor 2 Jahren zum Beispiel, als ich, habe ich ja vorhin erzählt, durchaus bei mehreren internationalen Rennen auf Platz 6 gelandet bin. Da war es dann mehr so, dass ich mir die Reisekosten über das Preisgeld wieder rausgeholt habe. Also ich kann mich erinnern zum Beispiel an das Rennen in Lanzarote. Dann habe ich, ja, ich sag mal, bloß minus null bei der Reise gemacht mit dem Preisgeld.
Ja, ja, das ist tatsächlich ein extremes Gefälle in der Triathlon-Szene. Ist natürlich auch ein bisschen in der Situation geschuldet, die dadurch zustande kommt, dass man die unterschiedlichen Rennserien hat, ja, da kannibalisiert sich halt doch einiges, ja, und insgesamt ist die Zahl der, das hat Jonas ja schon angedeutet, der jüngeren Triathleten, die relativ schnell in die Weltspitze gekommen ist, nicht so klein, ne? Das ist so. Auf der anderen Seite hast du ja auch, ja, zumindest bis zur letzten Saison auch noch die Großen halt alle gehabt, die ja dann eben auch, sagen wir mal, potenzielle Budgets blockieren. Ne? Also ein Sebi, ein Frodo und so weiter, ja, auch aus deutscher Sicht. Und dann sind ja immer noch 4, 5, 6 andere dazwischen, ja, ein Flo Angert, ein Franz Löschke, natürlich Patrick Lange und so weiter, ja, die sind ja auch noch alle da unterwegs, ja, und die sind eben auch in diesem Bereich Top 10. Und dann bist du in Top 20 schon fast nicht mehr genannt, Ja, also in deiner regionalen Presse kommst du dann vielleicht noch vor, aber ansonsten halt nicht mehr so stark, ja. Und das muss man dann schon sehen, obwohl das Ganze ja extrem materialintensiv ist, also da ja auch viele Player drin sind in dem Sport, sogar ein bisschen anders als beim Laufsport.
Du hast eigentlich viel mehr Optionen.
Du hast
Also ich
eigentlich
fand
mehr
immer
Optionen,
früher,
genau.
als Leichtathlet, muss ich ehrlich sagen, oder als jemand, der eben, das brauchen wir jetzt nicht groß vertiefen, habe ich hier im Podcast schon oft genug erzählt, die Art und Weise, wie ich versucht habe, meinen Sport zu betreiben, war halt aus verschiedenen Gründen unabhängig von, ich wollte unabhängig von staatlichen Förderstrukturen sein, also nicht Bundeswehr oder Polizei. Und da war ein Mittel zum Zweck sicherlich das Thema Social Media und die Leute an diesem Werdegang teilhaben lassen. Und das andere ist aber, ich habe oft geguckt, was kann man im Triathlon machen, beziehungsweise das wird da schon gemacht. Und ich finde, da wurde vieles in der Vergangenheit. Natürlich guckst du dann bei den Top-Namen, bei den Aushängeschildern, aber da wurde vieles in Sachen Vermarktung, finde ich, besser gemacht, als das irgendwie in der Leichtathletik und in Laufdeutschland der Fall war. Was aber auch damit natürlich zusammenhängt, dass grundsätzlich, Ralf hat es schon genannt, es gibt sehr viel mehr Optionen, wie du an Partner kommen kannst, weil du hast einfach drei Sportarten, wo du, ich sag mal in Anführungszeichen, räubern kannst, ne? Du hast halt klassische Sportartikelhersteller, die sicherlich im Laufbereich ja, die man da schon kennt, aber du hast ja dann Thema Neo, du hast Rad, du hast Sonnenbrillen, du kannst, ihr lauft oft mit Caps, Stirnband, whatever, was man da noch drauf machen kann. Ich weiß nicht, war es nicht hat nicht Frodo da ewig lang Mercedes oder irgendwas drauf gehabt oder sowas?
Ja, genau.
Also dann da das Crossover zu einem Automobilhersteller, was weiß ich, was die Leute heute alles auf den Anzügen haben. Ihr könnt, glaube ich, auf die Anzüge drauf machen, was ihr wollt, oder? Das ist ja in der Leichtathletik auch nicht möglich. Es gibt inzwischen erste Sportartikelhersteller, die sich da öffnen, die sagen, macht drauf, was ihr wollt. Aber ich sage mal, die großen Player sind da nach wie vor so, wenn du bei uns signst, dann ist da unser Logo drauf, that's it. Vielleicht noch ein anderes, wenn es ein Team ist, was wir selber finanziell supporten, Marathon Team Berlin, bei mir mein letzter Club, das ist natürlich mit von Adidas finanziert. Da war klar, dass man das vielleicht noch mit drauf machen darf. Aber auch da musst du dir dann schon bei Global eine Genehmigung einholen. Also das ist nicht so ohne weiteres machbar. Da bist du reglementiert, da kannst du jetzt nicht noch fünf andere wie auf so ein Handballtrikot drauf machen.
Genau das ist.
Ich weiß nicht, wie ist das bei
Also
euch?
bei Jonas ist das schon deutlich besser. Er kann das ja gleich nochmal erzählen.
Der hat noch
Ne?
Tattoos am Arm und am Bein
Ja,
wahrscheinlich auch noch,
vor allen
oder?
Dingen, erstens ist er natürlich in dem Team, da wird schon eine bestimmte Basis gelegt und ich darf euch sagen, bei den deutschen 10-Kilometer-Meisterschaften ist er natürlich mit Stirnband gelaufen.
Mit
Ja,
einem
genau.
Mercedes-Schirm.
Ja, bei uns ist das tatsächlich im Triathlon auch zweigeteilt. Also die Situation, die du gerade beschrieben hast, Philipp, die haben die Kurzdistanzler im Triathlon. Also ich sag mal olympische Distanz. Die sind ja auch in den noch mehr in den Verbandsstrukturen mit Nationalkader und so weiter. Da gibt es genaue Flächen. Also da dürfen, glaube ich, schon mehrere Sponsorenlogos auch noch auf den Anzug. Ich glaube, das sind schon mehr als ein oder zwei. Aber es ist genau vorgeschrieben, wie groß die sein dürfen und wo die platziert sein müssen. Und dann ist es natürlich auch so, dass die Nationalmannschaft, der Verband schon eigene Sponsoren hat. Und dann hat jeder Athlet vielleicht, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich sage jetzt mal ein oder zwei eigene Sponsoren, die er noch mit präsentieren kann. Auf der Langdistanz ist das so, dass man sich da komplett selbst vermarktet oder man ist wie ich jetzt einem Team angeschlossen und da hat man auf jeden Fall deutlich mehr Freiheiten. Also da kann man sich den Anzug im Prinzip entweder komplett selbst so designen, wie man es möchte, oder man hat halt einen Anzug vom Team. Also bei mir ist jetzt so, ich starte für das Racextruct Racing Team. Das ist das Team von meinem Radsponsor aus dem Schwarzwald, also der Radmarke Racextruct. Und da ist es so, dass ich dann ein paar Teamsponsoren habe, aber kann meine eigenen Sponsoren auch auf dem Anzug entsprechend platzieren. Und bei den deutschen Meisterschaften über 10 Kilometer, ja, da bin ich dann natürlich, weil es eine Meisterschaft vom Leichtathletikverband war, im
Musst
Vereinstrikot
du
der SG,
Vereinstrikot tragen
genau,
wahrscheinlich, ja, genau.
Vereinstrikot von der SG Wenden gelaufen. Aber ja, ich hatte ein Stirnband von meinem Radsponsor Racextruct
Und da haben sich alle gefragt, was zur Hölle ist das?
Ja, ist doch geil, das ist doch geile Guerilla-Werbung, hey. Einfach in einem komplett anderen Feld, wo man sonst nicht so auftaucht, Werbung dafür machen, das ist doch top, ey.
Absolut. Ja, das ist ja ein interessanter, nicht nur Partner, sondern da ist ja der Simon Huckestein übrigens auch in dem Team drin. Aber wenn ich das richtig weiß, ist auch dein Trainer ja der Eigner nicht nur des Teams, sondern auch der Radmarke, die dahinter steht, der auch einen sehr spannenden Werdegang hat. Ja, der war mal Mountainbike-Profi, Aber ist aktuell noch dein Trainer, ne? Stimmt, oder?
Genau, das stimmt, ja. Genau. Also der Jörg hat die Marke Race Xtract gegründet, führt die Marke zusammen mit seiner Frau Alexandra. Ist eine relativ kleine Radmarke aus dem Schwarzwald, aber eine Radmarke, die sehr, sehr stark, ich sag mal, auf spezielle Fahrräder auch ihr Augenmerk gerichtet hat. Also natürlich E-Bikes anbietet, aber ja, schon auch
E-Bikes, hast du gehört,
ganz
Philipp?
klar.
Wäre auch was für dich.
Das hört sich gut an, da bin ich direkt dabei, ey. Da schaffe ich vielleicht auch die 130 Kilometer.
An 2 Tagen.
Ja.
Aber ganz klar, sonst auch Zeitfahrräder im Angebot hat, Mountainbikes, also ich sag mal die komplette Produktpalette. Und Jörg, wie Ralf gerade schon gesagt hat, kommt halt aus dem Mountainbikesport, ist selbst mal bei Olympia am Start gewesen als Cross-Country-Mountainbike-Fahrer und hat dann danach Mountainbike-Marathons gefahren, also Cape Epic, Transalp und so weiter. Also das ist so sein Background und ist dann aber irgendwann auch zum Triathlon gewechselt, ist mittlerweile sehr, sehr ambitionierter Age-Grouper, also war auch schon zwei oder dreimal, ich glaube zweimal auf Hawaii, auch in seiner Altersklasse sehr, sehr weit vorne platziert. Und es war so, dass wir uns lustigerweise kennengelernt haben bei einem Cross-Duathlon. Also wir sind das erste Mal in Kontakt gekommen, tatsächlich nach dem Rennen bei einem Cross-Duathlon und haben uns dann immer mal wieder hin und her ausgetauscht. Und dann habe ich irgendwann gesehen, dass Jörg tatsächlich eine Radmarke hat. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt gar nicht. Ich habe irgendwann gesehen, dass er ein neues Rad vorgestellt hat und zu dem Zeitpunkt brauchte ich auch ein neues Rad und habe ihn dann angeschrieben und dass ich das Rad ganz, ganz schön finde. Und dann sind wir irgendwie so noch weiter ins Gespräch gekommen. Und dann
Verstehst du? Du, ich finde das Rad total toll und das fährt bestimmt auch schnell, ne? Übrigens, ich brauche auch eins.
Und auf jeden Fall sind wir dann näher ins Gespräch gekommen und ich bin in das Team aufgenommen worden. Aber ich war erstmal quasi nur Teammitglied und Jörg war nicht mein Trainer. Und es war aber so, dass wir immer wieder Teamtreffen hatten und ich auch öfters bei Jörg zu Gast war, wir dann gemeinsame Einheiten noch absolviert haben. Ja, und irgendwann hat Jörg mich dann gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, bei ihm auch zu trainieren. Also er hatte dann großes Interesse, meine Pläne zu übernehmen, weil er auch insbesondere bei mir auf dem Rad noch viel Potenzial gesehen hat. Also da echt gesehen hat, dass wir da noch einiges optimieren können. Und ja, ich habe mich dann entschieden, dann tatsächlich mit Jörg auch als meinen Trainer zusammenzuarbeiten. Und ja, wir sind jetzt in der dritten Saison und tatsächlich die Entwicklung die letzten 2 Jahre war ganz gut. Also ich bin gespannt, wo unsere gemeinsame Reise noch hingeht.
Also wir reden von Jörg Scheiderbauer, um den Namen mal einmal komplett zu nennen. Dass du natürlich nicht weißt, wie gut dein Trainer tatsächlich in Hawaii abgeschnitten hat, ja, ist natürlich ein Skandal. Also der hat nicht da irgendwie teilgenommen. Ja, der war in der M40 Dritter. Ja, das ist die Altersklasse mit den allermeisten Startern und mit den allermeisten komplett Wahnsinnigen. Ja. Und bei der letzten Austragung auf Hawaii hat er die M45 gewonnen. Ja, also davon reden wir. Und in der M45 sind die total Wahnsinnigen, ja, und die komplett durchgetreten. Also da geht es richtig hin. Ja.
Gewonnen hat er, glaube ich, nicht, Ralf. Jetzt
Doch,
muss
der
ich
hat
dich
gewonnen.
korrigieren, oder?
Der hat gewonnen.
Weil er wollte gewinnen, aber meines Wissens nach hat er nicht gewonnen.
Er wollte gewinnen, ist gut. Ich schaue es gleich nochmal nach, ich bin relativ sicher. Aber ist auch egal. Was spannend, also, nee, ist natürlich nicht egal, ne? Weil das halt wirklich sehr, sehr stark ist. Was spannend daran ist, du hast ja gesagt, ihr habt einen Fokus auf Rad gelegt, weil er da dein Potenzial erkannt hat. Klar, er kommt ja selber aus der Radszene, ne, haben wir gesagt, Mountainbike und so weiter. Aber dadurch sind jetzt ja deine Laufleistungen durch die Decke gegangen. Das ist ja das Spannende daran, weil gut, unter 30 gibt es den einen oder anderen Triathleten, die das laufen. In der olympischen Distanz, wenn du vorne in der Welt mitspielen willst, musst du das laufen können, sonst hast du gar keine Chance. Aber eine 1:05:49 im Halbmarathon, das ist schon eine andere Hausnummer. Das können nämlich nicht so viele laufen. Ich
Das ist schon
glaube,
krass.
da hat Patrick auch Probleme. Ja? Und das sind ja Steigerungsraten im Laufen, die ja doch durch eine Verschiebung deines Gesamttrainings zustande gekommen sind. Das ist ja der spannende Ansatz für mich.
Ja, genau. Also da, wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen auf mein Training eingehen, muss man sagen, dass mein Training auf jeden Fall sehr, sehr mittlerweile sehr, sehr grundlagenorientiert ist. Also ganz anders als das Training, was ich in meiner Schüler- und Jugendzeit gemacht habe. Und wir haben mittlerweile auch den Laufumfang angehoben und tatsächlich ist das vielleicht auch der Grund, weshalb ich auch im Laufen jetzt nochmal einen Sprung im Vergleich zur Vorsaison gemacht habe und aktuell tatsächlich meine Laufform schon sehr, sehr ansprechend ist. Ich laufe mittlerweile so 70 bis 80 Kilometer in der Woche. Also für einen reinen Läufer ist das ja immer noch sehr, sehr wenig. Für mich als Triathlet aber und vor allen Dingen, wenn ich bedenke, dass ich letztes Jahr auch für einen Triathleten wenig Laufumfang gemacht habe. Also ich war letztes Jahr bei im Wochendurchschnitt unter 60 Kilometern in der Woche. Was auch in der Weltspitze im Triathlon sehr, sehr wenig ist, habe ich jetzt im Winter schon den Laufumfang angehoben. Bei mir ist aber die Besonderheit, dass wir zumindest jetzt über den Winter sehr, sehr wenig Tempotraining gemacht haben und tatsächlich, vielleicht auch wenn es jetzt erstmal unglaubwürdig klingt, aber für die 10 Kilometer keine spezielle Vorbereitung gemacht haben, sondern im Prinzip bin ich jetzt schon voll im Ironman-Training für den Ironman Texas, mein erstes großes Rennen. Und ich habe halt viel im Grundlagenbereich variiert. Also wir laufen jetzt viel im unteren GR1-Bereich, dann etwas im oberen GR1-Bereich, im GR2-Bereich. Also variieren so ein bisschen mit den Dauerlauf-Tempis. Aber ich habe vor den 10 Kilometern tatsächlich nur eine Einheit absolviert, wo ich in Renngeschwindigkeit gelaufen bin. Also ich bin vorher gar nicht so diese klassischen 10-Kilometer-Programme gelaufen. Also ich war dies Jahr noch nicht ein einziges Mal, ich war noch nicht auf der Bahn, habe keine schnellen 400er, 600er oder 1000er Intervalle oder so gemacht, sondern im Prinzip alles so aus dem Grundlagentraining. Und ich glaube, das ist jetzt so gerade an meinen beiden Laufwettkämpfen jetzt aus den letzten Wochen so das Spannendste für mich persönlich auch, dass ich das tatsächlich so aus dem vollen Grundlagentraining eigentlich gelaufen bin.
Ich glaube dir das sofort, weil ein falsches Denken aus Jugendzeiten bei mir auch, beziehungsweise bei Leuten, das kann ja dann auch einsetzen, wenn jemand erst später zum Laufen kommt. Du hast halt gewisse Erkenntnisse nicht. Man denkt immer, um schnell im Wettkampf laufen zu können, musst du schnell trainieren. Und klar, wenn man jung ist, du hast ja erzählt, zweimal Intervalle und sonst gefühlt andere Sportarten gemacht, ganz so vielseitig war es bei mir nicht, aber grundsätzlich war es nicht anders in den Zeiten mit Anfang 20 oder auch noch 18, 19, da war es halt so, du hast immer nur Bock auf Tempoläufe gehabt, weil das hat halt geknallt, das war geil, das andere war langweilig, da hatte man nicht so Bock drauf, ist aber natürlich maximal für Mittelstrecken wirklich erfolgreich und ich glaube, dass halt dass gerade, und da reden wir von 10 Kilometern mindestens schon, aber alles, was länger ist, sowieso der Anteil des Trainings, was in einem bestimmten Ausdauerbereich, aber in einem gesicherten Ausdauerbereich stattfindet, wesentlich zielführender ist. Also gar nicht dieses, ich muss jetzt irgendwie krass mir eine Laktattoleranz antrainieren oder sonst irgendwas, ist kompletter Bullshit, weil so krass kannst du 10 Kilometer gar nicht laufen eigentlich, sondern das ist immer noch sehr nah eigentlich an deiner aeroben Schwelle am Ende des Tages, zumindest für die überwiegende Masse mit normaler Laktatverträglichkeit, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, wenn du eine gute Schwelle hast, VL3 etc., kannst du schon sehr, sehr gute 10 Kilometer und Halbmarathon sowieso laufen. Und bei mir gab es auch mal so ein Schlüsselerlebnis, witzigerweise sehr spät, auch in der Karriere erst, wo ich, glaube ich, was waren das dann, wahrscheinlich die zweitbeste Zeit auf 10 Straße mal gelaufen bin. Das war 2021, also relativ spät schon, da hatte ich einen großen Marathon-Trainingsblock in der Höhe gemacht, in Sestriere, und bin da in 5 Wochen 1000 Kilometer gerannt. Aber weil es eben sehr hoch ist und weil es der erste große Umfangsblock für den eigentlich geplanten Marathon im Herbst war für Berlin, auf 2000 Meter hast du jetzt keine 1000er in 250 oder irgend sowas gemacht, sondern da war halt ganz viel in diesem Bereich 3 Minuten bis 3:10, also eigentlich Marathontempo, aber natürlich klar anstrengender, wenn du es auf 2000 Meter Höhe machst. Und dann haben wir trotzdem gesagt, wenn ich jetzt zurück nach Deutschland fahre für einen Block Training auf wieder Meereshöhe, bevor ich wieder hochfahre, wir machen mal einen Zehner, einfach um zu gucken, wo sind die Beine so, was kannst du jetzt so mehr oder weniger aus der kalten Hose mit müden Beinen rennen, und bin dann die 10 Kilometer in Berlin gelaufen, die City Night, immer letztes Juli-Wochenende, geiler Lauf. Und den habe ich dann gewinnen können und das war für mich ziemlich überraschend. Ich habe damals gegen Aaron Bienenfeld gewonnen, der hat dann auch eine lange College-Saison in den Beinen gehabt, aber der ist richtig gute 5 und 10 auch gerannt in seinem Sommer in den USA, und dachte ich, ey, ich komme hier mit 1000 Kilometern in den Beinen zurück, kein Kilometer unter 3 Minuten gemacht, da werde ich nicht viel zu melden haben. Und ich bin dann irgendwie 28,50 gelaufen, letzten Kilometern 2,45, und habe mich gefühlt, als könnte ich Bäume ausreißen. Sicherlich ein bisschen Höheneffekt, aber ich glaube auch, weil einfach die weil ganz viel Training in einem GA1, GA2-Bereich, Schwellentempo-Bereich gemacht wurde und nichts drüber einfach, wo du dir sonst wieder Substanz nimmst. Also ich glaube schon, dass das extrem erfolgsversprechend ist, wenn man sich da viel mehr zukünftig drauf konzentriert und weniger auf dieses super harte, ich muss jetzt irgendwelche Intervalle ballern und 400er und sowas.
Bevor du antwortest, Jonas, man darf natürlich nicht ganz vergessen, was du halt im Schwimmen und im Radfahren machst. Deshalb, das musst du noch mal kurz erklären. Wie sehen deine Radintervalle aus, wenn ihr schon welche macht und in welchen Bereichen ihr welche macht? Und wie sieht dein Schwimmtraining aus? Ne? Weil das darf man nicht ganz vergessen. Ne? Da wird immer gerne subtrahiert und dann bei Triathleten nur auf das Lauftraining geschaut, das natürlich eine ganz andere Basis hat. Ne?
Aber wahrscheinlich trotzdem viel Umfang und
ja,
nicht jetzt
deshalb,
Intensität,
Das interessiert mich jetzt.
Bin ich gespannt.
Ja, tatsächlich. Also wir sind eher so, dass wir jetzt mehr auf den Umfang gehen. Mhm. Und Jörg ist ein Trainer, der, ich sag mal, sehr, sehr großen Wert auf die Grundlage legt. Und er sagt auch immer zu mir, dass viele Athleten gar nicht verstehen, wie groß das Grundlagenpotenzial ist. Dass viele sagen, okay, ich habe jetzt schon so gut Grundlage trainiert, meine Grundlage ist perfekt. Mhm. Und ich muss jetzt viel Tempotraining machen. Also dass viele Athleten, sag mal, schon viel zu früh denken, ich kann die Grundlage gar nicht mehr weiter ausbauen, die ist schon so gut. Also er sagt, das Grundlagenpotenzial ist wirklich sehr, sehr gut. Und deshalb in allen drei
Fast Disziplinen unendlich, habe ich mal gehört. Also auch von einem Trainer, der da sehr viel natürlich drauf gesetzt hat. Übrigens auch Renato Canova, witziges Zitat, passt hier ganz gut, weil es Jonas auch angesprochen hat. Renato Canova, der mich ja die letzten Jahre betreut hat, hat auch mal so einen sehr ikonischen Satz gebracht. Ich weiß gar nicht, ob ich den im Podcast hier schon mal erzählt habe, aber der ist total hängen geblieben. Der hat auch gesagt, also da ging es auch mal um die Debatte in Deutschland zeitweise auch Volumen ein bisschen so, kritisch betrachtet und hatten alle Angst, viele Kilometer zu laufen und sowas. Und bei Renato war es ja auch vor allem für mich der Gamechanger, dass wir sehr viel mehr in einem ruhigen Bereich einfach gemacht haben. Ja? Also er hat gesagt, du rennst an den Zwischentagen 4 Minuten einfach. Das ist natürlich für dich kein Stress, aber 3:30 macht dich auch nicht besser. Das macht dich im Zweifelsfall nur müder. Du bist jetzt jemand, der hat 15 Jahre Karriere hinter sich. Was soll ein Kilometer in 3:30 dir noch bringen? Wir müssen gucken, dass du in 3:10 bis 2:50 in dem Bereich, der für dich Halbmarathon, Marathon, 10-Kilometer-Bereich ist, da müssen wir gucken, dass du irgendwie vielleicht 30% deiner Kilometer der Woche machst. Wenn wir es schaffen, sind wir gut. Und der Rest muss gesichert in einem sehr ruhigen Bereich sein. Und er hat immer gesagt, Volume doesn't kill, Speed kills. Weil das Ballern killt die Leute in Bezug, entweder weil sie sich die Substanz selber nehmen irgendwann oder weil sie sich einfach die Beine kaputt machen, gerade im Laufen natürlich, weil das natürlich viel aggressiver auch für einen Bewegungsapparat ist, als locker zu laufen. Und das hat schon irgendwas. Also da ist auf jeden Fall was dran, würde ich sagen.
Ja, genau. Also tatsächlich muss man sagen, Triathlon-Training, Lauftraining ist auch dann schwer zu vergleichen. Ich habe tatsächlich auch mal, ich bin sogar auch schon einen Marathon gelaufen und habe mal eine Woche gemacht, wo ich nur gelaufen bin, hab damit ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Also ich bin froh, dass ich zum Ausgleich zwischendurch nur schwimmen kann und Radfahren kann. Die Woche nur Lauftraining hat mir dann gereicht. kann ich aber vielleicht gleich nochmal drauf zurückkommen.
Ja, super gerne, super gerne.
ja, bei uns ist es aber so, beim Triathlon-Training, wir machen natürlich im Wasser schon mehr Intervalltraining. Also Schwimmen ist tatsächlich jetzt nicht so die Sportart, wo du eine Stunde am Stück schwimmst, also wie jetzt bei einem Dauerlauf. Also das macht man eigentlich ganz, ganz selten. Vielleicht mal im Sommer im See oder so. Aber die wenigsten Athleten, die ich kenne, gehen jetzt ins Hallenbad im Winter und schwimmen eine Stunde am Stück.
Also ich sehe da schon viele, aber die haben geblümte Badekappen auf und schwimmen Brust.
Gut, ja, das stimmt. Aber das sind ja jetzt nicht die Triathleten, die für Wettkämpfe trainieren.
Das sagst du.
Tatsächlich machen wir auch schon mal so längere Ausdauerblöcke, aber dann sieht bei uns so eine lockere Schwimmeinheit so aus, dass wir vielleicht mal 4x1000 Meter locker schwimmen und ein bisschen Rücken zwischendurch als Serienpause oder so. Und dann viele Intervalle, aber 100 Meter Intervalle, 200er, 400er, auch mal ein paar schnelle, so 25er VO2 Max Einheiten. Also beim Schwimmen ist schon
darfst
ein bisschen
nicht,
mehr.
Darfst du nicht vergessen, ne? Das ist eben auch VO2 Max. Das ist halt nicht der Impact auf die Muskulatur und so weiter fürs Laufen. Aber der Motor wird natürlich dann schon in die Richtung bewegt, ne? Das darf man nicht ganz vergessen. Ja.
Genau, also da wird sicherlich der Motor dann in die Richtung bewegt, weil also beim Schwimmen sind schon ein bisschen mehr intensivere Intervalle dabei. Auf dem Rad ist es tatsächlich so, dass wir immer mal wieder für einzelne Wochen so kurze, hochintensive Intervalle einstreuen. Auch mal so 30-15er-Intervalle, also 30 Sekunden hart, 15 Sekunden locker. Wir sind damit aber sehr, sehr vorsichtig, weil tatsächlich für die Langdistanz ist ja das Ziel, dass man eine relativ niedrige Laktatbildungsrate hat. Und wenn man jetzt so hochintensive Intervalle auf dem Rad macht, das triggert eher wieder die Laktatbildung. Von daher muss man immer so ein bisschen abwägen, was man jetzt genau will. Und hin und wieder bauen wir diese Intervalle ein, um ein bisschen die VO2 Max zu steigern. Sind damit aber sehr, sehr vorsichtig, weil wir das nicht zulasten der relativ niedrigen Laktatbildungsrate machen wollen. Wir arbeiten dann doch relativ viel im oberen Grundlagenbereich, also deutlich unter der Schwelle. Also ich sag mal so, ich fahre dann relativ viel in dem Tempobereich, wo ich dann nachher auch im Halb-Ironman oder Ironman fahre. Also ähnlich wie bei dir jetzt, Philipp, dass du dann auch viele Kilometer zuletzt so in deiner Halbmarathon- oder Marathon-Pace gemacht hast. So machen wir das auch auf dem Rad. Und tatsächlich machen wir relativ viel Kraftausdauertraining. Also es ist tatsächlich entweder draußen am Berg dann mit niedriger Trittfrequenz fahre oder indoor dann auf dem Ergometer. Also zum Beispiel morgen fahre ich 3x20 Minuten so bei 50 bis 60 Umdrehungen.
Ja, das ist schon fast stehen. Ne? Also 50 bis 60 ist, da kommt einem wirklich extrem lahm vor. Ja? Was interessant ist, dass dabei der Puls relativ niedrig bleibt.
Genau, der Puls bleibt relativ niedrig, ist dann doch eher so ein kraftorientiertes Training. Und das fahre ich aber auch nicht so intensiv. Also ich kenne auch andere Athleten, die fahren ein Kraftausdauertraining schon eher im Schwellenbereich. Ich fahre es aber deutlich unter der Schwelle, also im oberen Grundlagenbereich. Also auch auf dem Rad arbeiten wir sehr, sehr viel im oberen Grundlagenbereich. Also es ist tatsächlich bei Rad und Laufen bei uns ähnlich, dass wir variieren. Also ich variiere immer zwischen unterem und oberem Grundlagenbereich. Also so mache ich mal ganz lockere Dauerläufe, was bei mir dann tatsächlich auch so aussieht, dass ich schon mal 4,20 oder sogar 4,30 laufe. Mhm. Relativ viele Kilometer laufe ich so im 4-Minuten-Schnitt. Aber ich gehe dann auch mal in den GR2-Bereich und laufe 3,30 auf Kilometer. Also zuletzt, das habe ich relativ viel gemacht jetzt, dass ich dann zum Beispiel 1 Kilometer 4 Minuten und 1 Kilometer 3,30 immer im Wechsel gelaufen bin. Mhm. Oder ich habe auch einen langen Lauf gesteigert gemacht, dass ich dann hinten raus auf 3,30 gesteigert habe.
Was heißt bei dir langer Lauf? Nur, dass wir zu alle also ja, mal ein Feeling bekommen, weil meine Turniers natürlich
auch. Das war dann auch schon mal so bis 30 Kilometer, ja.
Okay, krass.
Ja, ja, also auch schon wirklich langer Lauf. Also auch die Woche tatsächlich, also ich bin gestern 20 Kilometer gelaufen, locker. Ich laufe am Samstag auch 30 Kilometer. Also die Woche sind zwei lange Läufe bei mir tatsächlich im Trainingsplan, weil ich jetzt halt schon in einem sehr, sehr umfangreichen Trainingsblock für den Ironman Texas bin. Also der Ironman Texas findet Ende April statt. Und da ist mein Training jetzt gerade drauf ausgerichtet. Und das heißt, ich habe im Prinzip die 10 Kilometer und den Halbmarathon eigentlich voll in das Ironman Training eingebaut und habe die aus dem Ironman Training heraus mitgenommen. Ich weiß jetzt gar nicht, also ich glaube tatsächlich, dass mir das Ironman-Training und die gute Grundlage sogar geholfen hat zu schnellen Zeiten. Ich will jetzt gar nicht behaupten, dass ich vielleicht sogar noch schneller gelaufen wäre, wenn ich mich speziell darauf vorbereitet hätte. Keine Ahnung.
Aber jetzt muss ich natürlich einhaken und ich glaube, Ralf wollte das Gleiche sagen, denn wir haben natürlich geschaut auf die Daten deiner Bestzeit. Natürlich wissen wir jetzt ja, haben wir besprochen, die 10 Kilometer und Halbmarathon Bestzeit, die sind natürlich jetzt gerade brandaktuell. Dein Marathon allerdings, der ist ja schon 2 Jahre alt, nämlich in Frankfurt. Auch immerhin schon bei sehr beachtlichen 2:25.54. Jetzt sag ich immerhin, weil naheliegende Schlussfolgerung ist natürlich, wer 1:05 in einem Halbmarathon rennt, da ist natürlich eine 2:25 lange nicht das Ende der Fahnenstange.
Underperformer.
Unter 2:20 mitlaufen. Ne? Also, das ist ja ganz klar. Also. Das heißt, war dein Training damals noch sehr anders? Beziehungsweise würdest du, das ist natürlich, ich weiß, die Frage nervt vielleicht auch manche Triathleten. Ich weiß, Frodo hat die, glaube ich, oft genug gestellt bekommen, Patrick ja auch.
Wie schnell könnt ihr denn jetzt laufen, wenn ihr richtig lauft?
Wie schnell könnt ihr denn eigentlich laufen, wenn ihr jetzt mal frischen und Marathon lauft? Das ist natürlich, ich weiß, sehr schwer nur zu beantworten. Und auch ja nicht der Fokus bei euch. Ihr habt ja einen eigenen Saisonplan und das passt jetzt nicht zwangsläufig mit irgendwelchen City-Marathon zusammen. Nichtsdestotrotz reizt es dich, das vielleicht nochmal anzugehen? Weil du hast natürlich, anders als vielleicht Patrick und Frodo, du hast ja trotzdem diese Lauf-DNA ja irgendwo in dir drin. Du bist ja so aufgewachsen. Das heißt, du hast schon noch einen anderen Bezug zum Laufen als vielleicht die beiden. Wäre das irgendwie reizvoll, wenn es irgendwann passt, mal so einen Marathon All-In zu laufen. Ich meine jetzt aber nicht, dass du den nur rein läuferisch vorbereitest, sondern dein Training ist so, wie du es ja aktuell machst, weil es ja offensichtlich sehr erfolgreich ist, aber halt natürlich mit einem klaren Fokus dann auf dieses Rennen.
Ja, tatsächlich, also mich reizt es auf jeden Fall, irgendwann mal einen Marathon ernsthaft vorzubereiten, weil das kann ich gleich erklären, mein Marathon mit 2,25 habe ich überhaupt nicht ernsthaft vorbereitet. Da lache ich mich jetzt auch noch kaputt über meine Naivität. Ja, es reizt mich auf jeden Fall. Also dieses Jahr tatsächlich, wenn alles nach Plan läuft und ich mich für die Ironman WM auf Hawaii qualifiziere, wird es sehr, sehr schwer, weil der Ironman Hawaii ist Ende Oktober.
Ja.
Da sind die großen Städtemarathons im Herbst eigentlich schon alle durch. Also
du kannst von Hawaii direkt nach New York fliegen.
Das wäre möglich, aber...
Ja, oder Valencia keine, Anfang Dezember, aber da ist auch nicht so viel Pause dazwischen natürlich.
Das ist keine schnelle Zeit mehr möglich. Aber mich reizt tatsächlich auch irgendwann mal eine richtige Marathonvorbereitung. Also mich würde es auch mal reizen, mal nach Kenia zu fliegen und einfach so diesen Vibe dort mitzuerleben. Also vielleicht werde ich das irgendwann mal machen. Aber ja, die nächsten Jahre ist auf jeden Fall der Fokus ganz klar auf den Triathlon. Deshalb muss ich mal gucken, wie das sich vereinbaren lässt. Und wenn ich jetzt auf meinen Marathon zurückblicke, dann war das tatsächlich so, dass auch der Marathon nicht optimal lag. Also das war tatsächlich der Frankfurt-Marathon. Das war der Zeitpunkt, wo ich dann tatsächlich in die Nähe von Frankfurt gezogen bin. Und ich habe dann so im Sommer die Idee gehabt, ja, ich könnte ja einfach am Ende des Jahres mal einen Marathon ausprobieren. Hat mein Trainer Jörg gefragt, ob ich da in Frankfurt den Marathon laufen kann und das einfach so an das Ende der Triathlon-Saison dranhänge. Und Jörg hatte da irgendwie nichts dagegen, hat gesagt, ja, ich kann das gerne mal ausprobieren und ich habe da sowieso die Woche danach Saisonpause. Also es wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn ich dann nach dem Marathon, ich sag mal, ein bisschen müde bin. Wir machen danach sowieso mal 2-3 Wochen komplett Pause. Und ich habe den Marathon gelaufen. Ich habe aber 2 Wochen vor dem Marathon einen Halb-Ironman auf Mallorca gemacht und 3 Wochen davor in Venedig. Also ich hatte 2 Halb-Ironmans die Wochen davor in den Beinen und habe gar keine bis dahin gar keine Marathonvorbereitung gemacht. Und dann haben wir tatsächlich, also das war ein riskantes Experiment, wir haben dann nach dem Rennen auf Mallorca entschieden, wir probieren es mal noch so eine kurze Marathonvorbereitung zu machen mit auch ein paar, also ich habe dann auch noch mal
eine oder zwei lange Blitzvorbereitung, oder?
So eine Blitzvorbereitung. Also meine Marathonvorbereitung für Frankfurt war tatsächlich eine Woche. Also das Rennen auf Mallorca war Samstag, also dann, ich glaube, 15 Tage vor dem Frankfurt-Marathon. Da habe ich mich dann, weil ich einfach auf der Insel war, Mallorca super schön zum Radfahren ist, habe ich mich dann Sonntag nach dem Rennen dann noch ein bisschen mit dem Rad ausgefahren. Montag irgendwie einen Ruhetag gemacht und dann Dienstag bis Sonntag war so meine Marathonvorbereitung und da habe ich tatsächlich meinen aktuellen Wochenrekord an Laufkilometern auch aufgestellt, bin, glaube, 125 Kilometer gelaufen und habe dann, ich glaube, Montagmorgen war es, in der Woche vor dem Frankfurt-Marathon habe ich dann meinen Trainer angerufen, den Jörg, und habe gefragt, ob ich nochmal schwimmen kann und Radfahren kann zwischendurch, weil wir tatsächlich dann gesagt hatten, die letzten 2 Wochen laufen wir nur noch bis zum Frankfurt-Marathon. Und mir hat das aber total gefehlt, zwischendurch ins Wasser zu steigen, weil man muss wissen, wenn man jetzt locker schwimmt, der Wasserdruck, der ist gar nicht so schlecht zur Regeneration für die Muskulatur. Und das jeden Tag, also ich bin dann ja auch teilweise 2-mal am Tag gelaufen, das war ich einfach nicht gewohnt. Und wir haben die lockeren Rad- und Schwimmeinheiten dazwischen gefehlt. Also, das muss ich auch ganz klar sagen. Wenn jetzt irgendwer behauptet, die Triathleten, die trainieren viel, viel härter oder viel, viel mehr, das kann man gar nicht vergleichen. Also, natürlich kann man bei den 3 Sportarten deutlich mehr Trainingsstunden machen als ein reiner Läufer. Aber es ist halt einfach was anderes, weil die Belastung von, ich sag mal, in der Spitze werden ja im Marathonbereich dann oft 200 Kilometer die Woche gelaufen. Das ist einfach eine ganz andere Belastung. Und ja, ich habe einfach gemerkt, ich brauche nochmal ein paar lockere Schwimmen und Radeinheiten. Also haben wir die Woche vor dem Frankfurt-Marathon dann ganz, ganz easy gemacht, weil ich kam lustigerweise, glaube ich, kaum die Treppe runter nach meiner Laufwoche. dann haben wir ein bisschen rausgenommen und ich bin dann den Frankfurt-Marathon auch, also wirklich, ich lache jetzt im Nachhinein nur drüber. Ich habe halt vorher gedacht, okay, ich laufe im Halb-Ironman, den Halbmarathon in 1:10. Bin davor schon 1,9 Kilometer geschwommen und 90 Kilometer Rad gefahren. Wenn ich dann vorher nicht schwimme und Rad fahre, dann werde ich das ja wohl 2-mal laufen können. Also war mein Ziel, so 2,20 zu laufen. Und ich habe dann vorher rausbekommen, dass die Frauenspitze auch in etwa 2:20 anlaufen will. Und dann wusste ich, okay, da sind ja auch schon mal Tempomacher dabei. Und dann habe ich mich, also ich mache ja sogar relativ viele so in meinem
Ja,
Leistungsbereich,
auf jeden
dann
Fall.
bei der Frauenspitze einsortiert, bin da mitgelaufen. War auch eine super coole Erfahrung, das so miterlebt zu haben. Ich habe dann tatsächlich auch Flaschen abgegeben für die Eigenverpflegung. Und tatsächlich da würde ich sagen, also wir Triathleten sind da eigentlich auch sehr, sehr gut immer aufgestellt, was so die Verpflegung angeht, weil das einfach bei den langen Rennen, das ist noch mal wichtiger als im Marathon tatsächlich, die Verpflegung. Und da beschäftigen wir uns sehr, sehr stark mit. Ich habe Flaschen abgegeben, habe keine einzige von meinen Flaschen im Rennen gefunden, weil man muss sich das so vorstellen. Man muss sich das so
Das
vorstellen, dass
Chaos am
natürlich,
Tisch.
ja, man muss sich das so vorstellen, dass die Top-Frauen, die halt um den Sieg bei den Frauen mitgelaufen sind, Philipp, du kennst das, die haben dann die Flaschen angereicht bekommen oder es standen irgendwie 5 Flaschen auf einem Tisch. Und meine Flasche stand, weil ich bin ja auch meinen allerersten Marathon gelaufen. Ich war froh, dass ich überhaupt Eigenverpflegung abgeben durfte. Meine Flaschen standen dann auf einmal mit 200 anderen Flaschen auf dem Tisch. Und ich hatte das irgendwie gar nicht so erwartet. Ich habe zwar schon Schilder dran geschrieben, aber andere haben
Das
sich
siehst du
irgendwelche
nicht bei dem
Fahnen und so
Tempo.
da dran gemacht. Da war ich
Ja.
überhaupt nicht drauf vorbereitet. Also habe ich
Ja.
überhaupt nicht dran gedacht, dass das so schwer sein könnte, meine Flaschen zu
Einen
finden.
großen Tisch voll bunter Flaschen. Und
Ja.
jetzt du, ne?
Und dann kommst du da halt trotzdem, guck mal, 2,20,
Ja,
also
ja, ja.
1,10 ist halt eine 18, ist ein 18 km/h laufend. Da hast du jetzt auch nicht wahnsinnig viel Zeit zu gucken, ne? Also das
Ja,
ist
genau.
schwierig, ja.
Und deshalb habe ich da dann tatsächlich hinten raus echt Probleme gehabt bei dem Marathon. Und man muss sagen, was ich da halt ganz klar gemerkt habe, weil ich auch gedacht habe, so meine Grundlage für den Marathon ist ja sehr, sehr gut, weil ich einfach durch das Triathlon-Training ja sehr, sehr viele Stunden auch auf dem Rad verbringe und einfach viel das Herz-Kreislauf-System trainiere. Also von
Ja.
daher, klar, ist die Grundlage da. Was ich aber gemerkt habe, die muskuläre Ermüdung im Marathon ist halt nochmal was ganz anderes und die kann man auch nicht so ersetzen durch Alternativtraining. Also ich glaube tatsächlich auch für Läufer ist es gar nicht schlecht, die eine oder andere Einheit zu verlegen auf das Fahrrad oder vielleicht sogar auch ins Wasser zu gehen. Aber man muss dann doch gewisse Kilometer machen, auch eine gewisse Anzahl an langen Läufen, um einfach die muskuläre Ermüdung zu trainieren. Und das ist auch so ein Learning jetzt für mich, auch für den Ironman, weil da muss man auch sagen, die Zeiten, die wir nachher im Ironman laufen, also so die Geschwindigkeit an sich, also wenn wir jetzt den Marathon unter 2:40 laufen, sag ich mal so, das ist dann, ich sag mal, mit den Laufzeiten, die ich jetzt auch auf den Unterdistanzen habe, hört sich jetzt blöd an, aber das ist keine hohe Geschwindigkeit.
Das ist für dich Dauerlauftempo.
Genau, das ist für mich
Also du als,
Dauerlauftempo.
das ist auch gar nicht von mir jetzt irgendwie als
Ja.
Disrespect gemeint, aber ich meine, jetzt muss man mit dich mal sehen, als jemand, der halt 29, was haben wir, 36, 26, 29, 26 rennt und eine 1,05 im Halbmarathon. Natürlich ist für dich ein Tempo von 2 Stunden 40 oder wegen mir auch knapp drunter, ist für dich ja kein Hexenwerk. Also das ist für dich das, was du jetzt, wie du vorher gesagt hast, in einem GR2-Tempo oder so läufst normalerweise, weil was ist das? Da reden wir von 3,40 oder so auf dem Kilometer
Ja,
vielleicht?
so 3:40, 3:30, genau.
Genau, das ist natürlich für dich keine tempotechnische Herausforderung. Aber und was du sagst, das ist auch ganz, ganz wichtig und ganz spannend. Nur nochmal für euch zu Hause. Das ist jetzt total cool, dass Jonas das ja so aus eigener Erfahrung mal schildern kann, diesen Unterschied, weil er einerseits ein exzellenter Triathlet ist, der natürlich im Rahmen eines Ironman auch einen Marathon rennt, aber ganz gut mal darlegen konnte, den Unterschied zwischen ich renne einen Marathon frisch, was jetzt erstmal vermeintlich einfacher erscheint, aber halt diese sehr spezifische Herausforderung an eine muskuläre Ermüdung, Belastung, Stress, die höhere Geschwindigkeit ist ein ganz anderer Impact. Und das hinten raus macht sich dann halt häufig ja leider auch bemerkbar, dass man irgendwelche muskulären Problemchen bekommt. Das ist natürlich bei dir in einem Ironman, da kann ich jetzt nicht so richtig mitreden, weil ich gar keine Ahnung habe, wie das ist, wenn man davor so lang geschwommen und Rad gefahren ist. Aber vom Tempo her ist das natürlich für dich jetzt keine wahnsinnig große Herausforderung und der Impact ist natürlich auch ein anderer, wenn du da 3,30, 3,40 auf den Kilometer rennst, ne?
Genau, also der Impact ist da schon auf jeden Fall ein anderer. Und also wirklich so von der Laufgeschwindigkeit ist das kein Problem, aber man geht ja schon vorermüdet in den Marathon rein.
Genau.
Und von daher ist es dann,
Und das Verpflegungsgame halt bei euch, hast du ja
dass.
vorher auch nur in einem Nebensatz gestreift, da seid ihr viel versierter und ist ja auch notwendig, weil ich nehme mal an, ich weiß nicht, wie ist das, nehmt ihr vorm Schwimmen noch was? Also bei uns beim Marathon hat sich auch irgendwie eingebürgert, dass du unmittelbar vorm Start noch einen Morten oder was auch immer noch schnell dir reinziehst und dann haben wir aber alle 5 Kilometer natürlich die Möglichkeit, für uns zu verpflegen. Beim Schwimmen selber ist das ja dann wahrscheinlich nicht mehr möglich. Ich glaube nicht, dass ihr dann Gel mitnehmt ins Wasser.
Das nicht, vor. Genau, das kannst du nicht machen. Beim
Schwimmen ja, tatsächlich kannst du nicht. Das ist unmöglich wahrscheinlich. Dann halt auf dem Rad die ganze Zeit wahrscheinlich, ne? Könnte er gut machen.
Ja, genau. Auf dem Rad verpflegt man die ganze Zeit. Also da läuft mittlerweile sehr, sehr viel übers Getränk ab. Also okay. Tatsächlich kann man ja mittlerweile hohe Kohlenhydratmengen, also auch ohne Probleme 100 Gramm die Stunde übers Getränk schon zu sich nehmen. Da ist es bei mir tatsächlich so, dass ich auf dem Rad überwiegend übers Getränk meine Kohlenhydrate aufnehme und die Gels dann eher so als Ergänzung oder als Backup habe, wenn ich Flaschen verlieren sollte oder einfach noch, um zusätzlich noch ein bisschen mehr aufnehmen zu können. Beim Schwimmen ist es so, da kann man nichts zu sich nehmen. Das ist einfach unmöglich, wenn man da am Schwimmen ist. Da ist es eigentlich so, dass dann jeder entweder schon in der Wechselzone was zuführt oder auf den ersten Kilometern auf dem Rad dann vermehrt verpflegt. Und das Problem dann aber nachher beim Marathon ist einfach, du jetzt als Marathonläufer, als reiner Marathonläufer, dein Marathon-Wettkampf startest, dann hast du ja quasi komplett volle Kohlenhydratspeicher, du hast ja Carboloading vorher betrieben. Ja. Und du musst dann gar nicht so krass viel aufnehmen, um den Marathon laufen zu können. Also wenn du jetzt, ich sag mal, bei deiner Bestzeit etwas über 2 Stunden unterwegs bist und du ja mit vollem Kohlenhydratspeicher schon relativ weit kommst, da musst du ja gar nicht die großen Mengen pro Stunde aufnehmen, um ins Ziel zu kommen. Wenn wir aber einfach über 8 Stunden gut performen wollen oder sogar in Nizza, das Rennen ging ja noch länger, dann sind tatsächlich als bei uns Kohlenhydratmengen von über 100 Gramm die Stunde.
Das ist schon krass.
Gar nicht unüblich. Und das muss halt dann auch erstmal der Magen-Darm muss das erstmal hinbekommen. Das ist tatsächlich auch eine große Herausforderung beim Laufen.
Stelle ich mir beim Laufen einfacher vor, genau, du wolltest gerade drauf kommen, ne? Stelle ich mir beim Radfahren einfacher vor als beim Laufen, weil du natürlich da diesen Impact hast einfach auch, ne? Das macht das schon,
ja,
das Blut geht irgendwann mehr in die Beine.
Puls ist auch niedriger.
Und der Puls ist niedriger auf dem Rad,
genau, ja. Genau, also auf dem Rad ist das Verpflegen deutlich einfacher. Wobei ich tatsächlich auch echt Glück habe, also da ist ja auch der eine ist ein bisschen empfindlicher als der andere und ich habe da echt Glück, dass ich ganz gut verpflegen kann. Also ich schaffe es tatsächlich auch im Marathon hinten raus beim Ironman noch über 100 Gramm Kohlenhydrat die Stunde zuzunehmen, was relativ viel ist. Ich habe mir aber auch, das hat jetzt bei den ersten beiden Ironmans, die ich gemacht habe, gut funktioniert, dass ich tatsächlich mit Flasche gelaufen bin. Also ich bin die erste Stunde mit Flasche in der Hand losgelaufen, dass ich schon mal die erste Stunde quasi mein Getränk nochmal Elektrolyt und Kohlenhydrat gemischt hatte, um einfach konstant verpflegen zu können, auf der sicheren Seite zu sein. Da wusste ich, ich bin auf der sicheren Seite. Und hab dann danach
technische Frage auch für die Leute zu Hause, weil nicht jeder, der hier zuhört, die allerwenigsten können das ja üblicherweise bei einem Marathon abgeben. Wenn du eine Flasche mitnimmst, hast du dir so einen Gürtel dran, wo du das hinten reinsteckst, oder hast du es wirklich einfach in der Hand gehalten?
In der Hand, krass. Genau. Also das ist mir irgendwie lieber. Und mittlerweile gibt es auch tatsächlich so Flaschen, die man ja ganz gut zusammendrücken kann, wenn sie dann etwas
leerer werden. Also Softflasks, oder?
So Softflaschen, genau.
Ja, genau.
Das mache ich jetzt tatsächlich auch, wenn ich längere Läufe im Training mache. Also ich bin jetzt davon weggegangen, also so, wenn ich jetzt 20 Kilometer locker laufe, dann laufe ich die auch ohne Verpflegung. Aber wenn ich jetzt über 20 Kilometer laufe oder ich laufe die dann doch ein bisschen intensiver, dann verpflege ich schon und nehme mir so eine Flasche dann auch mit zu einem längeren Lauf.
Okay. Also das sind ja ein paar Learnings logischerweise auch.
Voll gut, ja.
Weil viele Leute glauben ja, naja, das mit dem Verpflegen, das weiß ich schon, das mache ich dann im Wettkampf. Aber das funktioniert dann nicht, ne? Weil das musst du musst halt schon deinen Verdauungstrakt und dein System daran gewöhnen, unter Belastung so viel Kohlenhydrate zu dir zu nehmen, ne? Also du hast recht, Jonas, du bist da sicher in einer glücklichen Position, wenn man das gut verträgt. Aber es gibt halt auch Leute, die es nicht so gut vertragen. Man kann das natürlich trainieren, wie man vieles trainiert, also ne, viel dem Körper halt dran gewöhnen kann. Und dann muss man das halt ständig und beständig im Training bei mittellangen, längeren Einheiten halt auch machen, um genau die Situation sowohl von der Zuführung, aber auch von der Energiebereitstellung als auch der Verträglichkeit ja einzuüben. Das ist ja klar, ja. Aber genau, jetzt also nochmal, du hast natürlich bei dem Marathon eine Menge Don't Do This at Home gemacht, ja. Du hast dich komplett zerstört eine Woche lang, ja, und hast dich dann gewundert, dass du müde Beine hattest beim Marathon. Also das hätte mich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz dolle gewundert.
Ja, genau. Also da habe ich echt relativ viel falsch gemacht. Wobei, ja, man muss auch dazu sagen, das war halt wirklich, auch wenn ich ja Leistungssportler bin und die meisten meiner Rennen dann auch vernünftig vorbereite, muss man da sagen, das war so ein bisschen eine Ausnahme mit dem Marathon. Das war, Ich wollte einfach Marathon laufen,
Ja.
hatte da total Bock drauf und wir haben den Marathon, den haben wir so mitgenommen und ich würde jetzt mal sagen, ohne dass ich jetzt mit meinem Trainer drüber gesprochen habe, er hat wahrscheinlich auch sich gedacht, passt jetzt nicht so super, aber ich merke, der Jonas will unbedingt einen Marathon laufen.
Dann
Am
lass ihn
Ende
mal
der
machen,
Saison,
ne?
er kann das mal
Ja.
mitnehmen.
Okay.
Ähm,
Ja.
also wenn man das, ich würde das muss ich auch ganz klar hier nochmal betonen, ich würde das natürlich keinem empfehlen, das so nachzumachen.
Also ich mach's total gerne, aber mach's nicht weiter. Mir gefällt aber auch deine Denke, ne? Also jetzt bist du ja dann bei 65 mal 2. Ja, also das ist schon das Tempo, das du dann angehen musst beim nächsten Ironman, ist klar, ne? Nee, aber das ist ja cool, wenn man sieht, dass, also erstens, dass man natürlich durchaus noch lernfähig ist im Erwachsenenalter als Leistungssportler. Nee, aber dass natürlich auch die Reise weitergeht, ja, dass die Sachen, die man macht, dann mit entsprechenden Anpassungen, Veränderungen, Fokussierungen, ja, ist ja auch nicht so einfach. Jetzt bist du plötzlich nur noch Profisportler. Ne? Dein Tag, dein Denken, dein Sein dreht sich jetzt darum, ne? Und zwar schon große Teile, nehme ich an, oder? Wie ist das?
Ja, genau. Also tatsächlich, ich bin jetzt erst seit Anfang März, also seit gut 2 Wochen bin ich Profisportler.
Es geht noch, ne?
Dann fühlt sich noch wie Urlaub an.
Ja, genau. Und da muss man dazu sagen, dass jetzt gerade auch am Anfang der Saison auch noch relativ viel zu organisieren ist. Von daher, ich würde sagen, so richtig in diesem Profisportleralltag bin ich noch gar nicht angekommen. Ich bin mal gespannt, wo die Reise hingeht oder wie sich das jetzt die nächsten Wochen entwickeln wird, weil ich glaube, aktuell oder letztes Jahr und die Jahre davor war das halt bei mir so, dass der Tag halt komplett durchgetaktet war. Also ich habe immer 2 Einheiten am Tag gemacht, also vor der Arbeit trainiert und nach der Arbeit. Und da war der Tag eigentlich schon gut gefüllt. Und viele Dinge, auch so was Regeneration anbelangt, sind vielleicht auch mal zu kurz gekommen. Und jetzt ist es dann auch so, dass ich ja wirklich dann auch zwischen den Einheiten mal Zeit habe, vielleicht mal Mittagsschlaf zu machen, zum Physiotherapeuten zu gehen und ich sag mal, all die Dinge, die halt wirklich man als Profisportler auch nutzen sollte. Und ich glaube, das ist auch so der Hauptunterschied, wo sich dann ein Profisportler von einem ambitionierten Amateursportler abhebt, weil ich habe jetzt die letzten Wochen auch ja auf der Arbeit von den Kollegen wurde ich angesprochen, ja, wie viel ich denn jetzt wirklich mehr trainiere. Und was ich da auch immer gesagt habe, klar, ich werde mit dem
Komplett
Trainings,
falsche Denke, glaube ich,
genau,
ja.
ich werde mit dem Trainingsumfang schon etwas hochgehen, aber das sind halt ein paar Prozent, die wir mehr trainieren, aber die ganzen regenerativen Maßnahmen zwischendurch, die werden halt, sag mal, zunehmen. Und ich habe einfach ein bisschen mehr Zeit für die Entspannung zwischendurch. Und
Genau.
dann stelle ich es mir aber, vielleicht kannst du mir da auch mehr zu sagen, Philipp, stelle ich mir das dann irgendwann auch schwer vor, wenn man halt ja den Sport als Beruf hat, sich ganz, ganz viel mit dem Sport beschäftigt, dass man dann trotzdem zwischendurch halt andere Dinge hat, dass man mit dem Kopf sich auch mit anderen Dingen beschäftigt. Also das ist auf jeden Fall was, also ich glaube, die letzten Jahre waren auch für mich sehr, sehr gut, weil ich hatte nicht den Druck. Also im Prinzip war ja der Sport mein Hobby und es war für mich cool, wenn ich gute Ergebnisse abgeliefert habe. Ich wusste aber, es hängt für mich, also es ist jetzt, also mein Lebensunterhalt hängt nicht davon ab.
Ja.
Und ich hatte halt auch eine totale Ablenkung. Also ich weiß zum Beispiel, ich habe die Ironman 70.3 WM in Finnland gemacht und 2 Wochen später die Ironman WM in Nizza. Zwischendurch bin ich wieder ins Büro gegangen zum Arbeiten. Ich hatte gar keine Zeit, mich vor dem Rennen verrückt zu machen. Und ich glaube, das ist halt wirklich, wenn man jetzt Profisportler ist und hat viel Zeit auch zwischen den Einheiten, dann ist die Frage, wie man die Zeit nutzt, ob man dann, ich sag mal, nur in der Sportbubble sich bewegt oder ob man sich auch mit vielen anderen Dingen drumherum beschäftigt. Und das stelle ich mir tatsächlich auch als eine Herausforderung in einer Art und Weise vor.
Also ich würde sagen, in den ersten Jahren wird es vielleicht ein nicht direktes Problem werden. Aber, oder, boah, wobei, doch bei mir war es nach 2 Jahren schon so, dass ein bisschen was von der kindlichen Illusion, sage ich mal, die man vielleicht mit 16 hat, wie man sich Profisport vorstellt, schon ein bisschen was abhanden gekommen ist, weil man dann irgendwann feststellt, okay, es ist dann doch irgendwo dein Job. Es ist halt Tag ein, Tag aus das Gleiche. Bei euch vielleicht ein bisschen weniger, weil ihr natürlich vielseitiger trainiert als der Läufer. Aber und bei allem Luxus, dass man, wann man immer möchte, auch in ein Trainingslager fliegen kann und an tollen Orten mit tollen Menschen trainieren kann, das ist alles geil. Aber gerade wenn man zu Hause ist, ist dann irgendwann halt auch viel Alltag und viel irgendwann auch Trainingsmonotonie. Und solange es gut läuft, ist es vielleicht noch nicht unbedingt ein Problem, aber gerade in den Phasen, die dann vielleicht auch mal kommen, wo es vielleicht mit einer gewissen Stagnation verbunden ist oder warum auch immer irgendwelche Problemchen gibt, dann hat man halt schon sehr viel Zeit, Dinge zu zerdenken sozusagen. Und da ist natürlich schon wichtig, dass man ein gutes Umfeld hat, privat wie sportlich. Und mir hat es geholfen, aber das ist natürlich eine totale Typfrage. Also es gibt wahrscheinlich viele andere, die das wahrscheinlich komplett anders sehen würden. Aber mir hat schon geholfen, dass ich dann auch angefangen habe, andere Sachen neben Sport zu machen, die ich mir selber ausgesucht habe. Bei mir ging es halt viel um das Thema, wie finanziere ich meinen Lebensunterhalt, Social Media und andere Dinge. Das hat mir geholfen, dass du den Alltag schon strukturiert hast. Sport hat immer oberste Prio gehabt, Sport, Regeneration, Physio etc. All das war natürlich wichtig. Aber es war halt so, du hast irgendwann deine Sporttasche zu Hause ausgeräumt, du bist duschen gegangen und danach hast du einfach auch andere Sachen zu tun gehabt, die einem Spaß gemacht haben und die einem so ein bisschen auch eine Abwechslung und eine Ablenkung verschafft haben. Und so war es für mich dann irgendwann eine coole Balance, glaube ich. Es gibt bestimmt andere, die finden es auch geil, wenn du nichts anderes machst. Es gibt bestimmt auch Leute, die finden es geil, den restlichen Tag PlayStation zu spielen, keine Ahnung, was auch immer. Aber das war jetzt nicht so mein Ding irgendwie. Und das ist, ja, Learning by Doing auch, was einem da gut tut. Viele lesen vielleicht auch was, was auch gar nichts mit Sport zu tun hat und finden da andere Felder, wo sie sich irgendwo rein vertiefen. Aber ich glaube schon, dass es eine, wie soll ich sagen, eine gewisse Abwechslung oder ein Ausgleich, das kann der Birne schon ganz gut tun.
Ja, denk ich auch. Und ich bin gespannt, wie jetzt so die Erfahrungen in der nächsten Zeit sein werden.
Weil das, was du vorher gesagt hast, eigentlich fast in dem Nebensatz, wollte ich ja noch rausgreifen, genau, ist oftmals ein Geheimnis, was man früher leider in der Situation nicht erkennt. Weil natürlich denkt man sich erstmal, und das klingt nach einem ultra harten Lifestyle, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Also, wenn Leute, das müsst ihr euch vorstellen, wenn jemand über viele Jahre so den Alltag wirklich hardcore durchorchestriert zwischen Training, Arbeit, wieder Training, Essen, Schlafen und das jeden Tag mehr oder weniger das Gleiche, bis auf Wochenende natürlich, das ist ein bisschen anders, aber trotzdem, du verzichtest auf viel und dann denkt man natürlich, boah, geil, wenn ich jetzt nicht arbeiten müsste, alles geiler, alles besser, hat aber oft den Vorteil, wie du hast vorher gesagt, du hast gar keine Zeit, dir so einen richtigen Kopf zu machen, vielleicht nach einem schlechten Rennen oder nach einem guten Rennen, also einerseits entweder dich selber zu stark zu kritisieren, andererseits vielleicht dir zu hohen Druck zu machen, weil du so in dieser Maschinerie ja drin bist, ist manchmal auch gar nicht verkehrt und manchmal ist es so, du hast mehr Zeit, dann steigt vielleicht eine Erwartungshaltung von außen oder auch von dir selber, wo du denkst, du musst jetzt abliefern, weil jetzt hast du bessere Bedingungen. Großer Fehler, den viele machen, deine Arbeitskollegen sind da auf der falschen Fährte gewesen, dass man denkt, oh, jetzt bist du Profi, jetzt musst du das Doppelte trainieren, weil das viel mehr Zeit ist, eigentlich kompletter Bullshit. Am besten Training ungefähr auf so einem Level lassen, wie es ist, vielleicht ein bisschen erhöhen, wie du es ja auch gesagt hast, was ihr vorhabt, aber dann lieber die Downtime, Regeneration und was man sonst machen kann, maximieren. Das ist oft viel erfolgversprechender, dass man halt einfach mehr Zeit hat, Reize wirken zu lassen, vielleicht dadurch auch mal einen Effekt vermeiden kann oder so, weil man sonst vielleicht auch mal ein bisschen drüber war. Das sind eigentlich die Geheimnisse, glaube ich, die da mit sich bringen und nicht zu denken, oh shit, jetzt habe ich irgendwie so viel mehr Zeit, wie kann ich die jetzt mit Trainingsvolumen füllen? Das geht meistens eher nach hinten los.
Was ja, bist du denn?
Verletzungen.
Ja, genau. Verletzungen kommen dann zu schnell, ne? Was bist du denn? Bist du eher Typ Kaffee und Kuchen oder Patiencen legen oder ich schaue alle Streamingdienste durch?
Ja, Kaffeekuchen trifft es gut.
Das ist schon mal ein sehr gesunder Ansatz.
Ja, sehr gut, ja.
Und ansonsten tatsächlich, das ist aber auch wieder, ja, weiß nicht, ob ein Problem, aber ich gucke sehr, sehr viel Sport auch gerne. Und tatsächlich, das war die letzten Jahre so, dass ich da relativ wenig schauen konnte. Freue ich mich jetzt gerade im Moment jetzt im Frühjahr, die Frühjahrsklassiker.
Hatten wir es eben noch mit, ne? Habe ich natürlich gestern den ersten auch geschaut, auf der Rolle sitzen, ne? So macht man das dann.
Genau, das ist natürlich perfekt. Also da freue ich mich jetzt schon, irgendwie am Wochenende nach Hause zu kommen, vielleicht morgens noch gut trainiert zu haben und dann ja die letzten Kilometer vom Frühjahrsklassiker zu gucken. Das auf jeden Fall auch. Aber ich gebe mir da auch Mühe, nicht nur Sport-Streams zu gucken, sondern vielleicht dann auch mal irgendwie einen guten Film oder so. Aber ich gucke schon ganz, ganz gerne Sport.
Das klingt gut.
Also jetzt noch mal kurz, weil ich natürlich wieder mit gefährlichem Halbwissen und mit dem üblichen Puzzle von Zahlen und Platzierungen unterwegs war. Ja, also noch mal, Jörg, du hörst ja wahrscheinlich dir das Ganze mal an, was dein Athlet hier so von sich gibt, ne? Der Jörg hat beim Ironman in Nizza seine Altersklasse gewonnen und im Kraichgau seine Altersklasse gewonnen. Aber okay, das ist nicht weit entfernt von Hawaii zu gewinnen. In Hawaii war er Vierter in seiner Altersklasse M40. 2019 war das, was ebenso geisteskrank gut ist, ja, also da, das sind marginale Unterschiede, ja, das ist einfach extrem stark, weil das ist die stärkste Altersklasse, die in Hawaii unterwegs ist, abseits von den Profis.
Ja, genau, das auf jeden Fall und ist auch ein ganz guter Benefit, also tatsächlich haben Jörg und ich dann auch viele Einheiten schon gemeinsam gemacht und ich glaube, das haben auch nicht viele Athleten, die dann auf dem Rad ihren Trainer direkt an der Seite haben.
Das stimmt. Das ist natürlich, das ist echt ein eher ungewöhnliches Szenario.
Ja, gut, aber wenn er dich abzieht, dann ist natürlich vielleicht auch mal schlecht, ne?
Ist tatsächlich auch schon vorgekommen. Da ist bei mir im Rennen die Sattelstütze abgerutscht. Ja. Ich weiß nicht, ob er sie vorher nicht festgezogen hat.
Ey, sag mal, aber dein Material machst du schon selbst, oder?
50-50.
Aber ehrlich?
Naja, tatsächlich, ja, Jörg ist ja...
Gut, ist also, natürlich ein super Profi, klar, wenn du als Profi-Radfahrer unterwegs warst, das ist schon ein Riesen-Benefit,
also, klar, ja. Also klar, ich meine, kleine Sachen am Rad, die mache ich natürlich selbst, aber ansonsten ist mein Rad natürlich schon auch vor den großen Rennen zum Durchchecken dann nochmal bei Jörg in der Werkstatt.
Gut, das machen ja sehr viele, das machen ja auch sehr viele, also mehr oder weniger ambitionierte Triathleten, dass sie sich das Rad nochmal vernünftig, wie soll ich sagen, einen Frühjahrscheck geben lassen und vielleicht auch nochmal an der einen oder anderen Stelle einen Hauch optimieren lassen. Wobei ein Fitting ist ja nochmal was anderes. Das sollte man ja nicht kurz vorm Rennen machen, sondern deutlich davor, damit man sich auch an eine veränderte Position gewöhnen kann. Aber nochmal eine Kette richtig sauber machen, ne? Da hat man ja vielleicht nicht so Bock drauf, ne? Die noch ein bisschen wachsen und so, ja, so diese Kleinigkeiten, die man ja dann gerne anderen überlässt, ne?
Ja, genau, das ist tatsächlich so im Triathlon. Macht man das auf jeden Fall selbst. Also das ist nicht wie im Radsport bei den Proto-Teams, die vielleicht bei jeder Einheit ihre Radmechaniker dabei haben. Also im Triathlon ist man ja dann in der Trainingszeit dann doch oft alleine unterwegs oder mit Teamkollegen und da muss sich dann schon jeder um sein Material kümmern.
Ja, mein Lieber, Texas ist nicht mehr weit, ne? Wann ist das?
Am 27. April.
Ja, ich wollte gerade sagen, im April noch, ne? Genau. Trainingslager noch vorher oder alles zu's?
Ja, genau. Es geht jetzt nächste Woche nach Mallorca. Also Ende nächster Woche schiebe ich noch ein Trainingslager auf Mallorca ein.
Und ja, das ist super. Das ist schön Osterferienzeit. Das ist ganz leer auf Mallorca. Kaum Radfahrer. Ja. Sind ungefähr alle da.
Ich habe schon gedacht, ihr trefft euch vielleicht auch Fuerteventura jetzt dann, wenn du auch fliegst,
Ralf. In dem Fall mal nicht, ne.
Ja, tatsächlich. Also ich habe auch ein bisschen überlegt, weil Mallorca ist schon sehr, sehr gut zum Trainieren. Einziger Nachteil jetzt ist natürlich, Ostern ist schon sehr, sehr viel los, aber ja, meine Freundin kommt auch mit ins Trainingslager, macht auch Triathlon und sie ist halt Lehrerin und dann...
Same here. Genau. Ne? Da hat man die Flüge nur die Wahl zwischen teuer und noch teurer.
Ja, genau.
Ja, großartig. Immer großartig, das hat total Spaß gemacht, hier mit dir zu quatschen und danke auch für deine kurzfristige Bereitschaft, mit uns zu reden. So sind wir, ja, immer sehr langfristig in unseren Gästeplanungen.
Auch Patrick Lange kriegt nicht früher die Anfrage und hat es trotzdem geschafft. Und dann Sebi Kienle. Das ist bei uns einfach so. Wir sind da ein bisschen spontan mit unseren Themenschwerpunkten. Aber ja, wir freuen uns natürlich, dass es viele von euch da gibt, die dann sagen, wir haben da Bock drauf und waren total cooles und spannendes Gespräch mit dir. Vielen Dank für deine Offenheit, auch was das Training anbelangt. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und ich glaube, dass auch für euch zu Hause da eine Menge dabei war, auch an Learnings und an Sachen, auf die man achten sollte, um noch besser eben auch laufen zu können oder vielleicht das Training ein bisschen vielseitiger zu gestalten. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen für all das, was du dir für dieses Jahr vorgenommen hast und für die jetzt ja beginnende Profikarriere sowieso. Wir werden das auf jeden Fall sehr genau im Auge behalten und also wenn die Top 10 dann auf Hawaii dieses Jahr geklappt haben, dann darfst du auch gerne nochmal zu uns wieder im Podcast kommen.
Und wir, und wir versprechen auch, dass wir die Laufszene nicht zu sehr aufschrecken, wenn du dich irgendwo auf eine Startliste geschrieben hast, ne? Und die das noch nie mitgekriegt haben.
Wir werden versuchen, das immer noch undercover zu halten, auch wenn wir deinen Namen natürlich jetzt kennen, aber.
Ja, ich habe mittlerweile. Kennt mich dann doch der eine oder andere Läufer.
Das nehme ich an, ja.
Und ich hoffe einfach, also mir macht es halt unglaublich Spaß und da muss man auch sagen, dass natürlich jetzt der Fokus bei mir auf den Triathlon-Rennen ist. Wenn ich dann einfach so wie in Leverkusen ganz, ganz befreit laufen kann, macht mir das einfach Spaß und deshalb, ja, blicke ich schon ganz gespannt auf die nächsten Ausflüge zu den Läufern. Also freut mich immer mal wieder auch in die Läufersehne abzutauchen.
Werden wir sehr genau beobachten, auf jeden Fall.
Ja, danke euch auf jeden Fall für das Gespräch. Hat mich auch sehr gefreut, vor allen Dingen auch, dass es dann so schnell geklappt hat. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann demnächst irgendwo bei einem Triathlon oder vielleicht auch nochmal bei einem Marathon.
Alles möglich. Ne?
Das würde uns auf jeden Fall freuen.
Dann wünschen wir dir erstmal ein fantastisches Trainingswochenende mit nochmal langen Laufen und da wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen Schwimmen und Radfahren dabei sein, so wie ich Triathlon-Training kenne. Und ja, ihr zu Hause, macht was draus. Bei uns ist heute richtig geiles Wetter. Ich glaube, ich schaffe jetzt vielleicht nicht mehr 4 Stunden, aber es geht schon noch ein bisschen raus jetzt zum Radfahren. 18 Grad Sonnenschein haben wir hier. Ne? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, Jungs. Ist mir auch egal, ehrlich gesagt. Ne? Ich freue mich drauf. Ich wünsche euch zu Hause viel Spaß und wir hören uns nächste Woche.
Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.